Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Die Oscars haben ein erstes Skandelchen, die Golden Globes wurden nominiert, John Woo hat einen neuen Film gemacht und wir müssen ein paar Worte zum Thema Fantasy-Film verlieren. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen feinen Plauderrunde hier bei Kino Plus. Heute mit Andi und mit Eddie und mit meiner Wenigkeit. Und wir haben, ja, entspannte Themen vor uns, würde ich sagen, beziehungsweise labereiche Themen vor uns.
Passt doch zur Weihnachtszeit und so.
Ja,
Spannung,
genau.
Sinnliches Belabern.
Ja, dann können wir nämlich direkt einfach loslegen mit dem, was ihr zuletzt gesehen habt.
Ja.
Und da bin ich interessant, weil ich weiß, was ihr zuletzt gesehen habt, zumindest im Kino. Ich war leider nicht dabei, ich konnte nicht. Aber ich bin. Ich habe schon ein bisschen was im Forum gelesen, Eddie, beziehungsweise im Internet wurde schon ein bisschen geteilt, was du gesagt hast.
Hast du was schon gesagt dazu?
Was? Nicht so wirklich viel.
Ich wollte gerade sagen, so ein paar Punkte müssen man dann noch dazu auch noch ein bisschen erwähnt werden, lieber Etienne, zu dem Thema
Godzilla im Kino. Wie heißt das? Jinjina.
Godzilla minus one.
Ja, aber wie sagen die Japaner zu Godzilla?
Gojira.
Gojira. Gojira.
Gojira.
Ja, auf vielfache Empfehlung und weil der Film so gehypt wird, habe ich mich entschlossen und Andi auch, Godzilla minus one zu gucken, auf Japanisch mit Untertiteln.
Englischen Untertiteln.
Mit Englisch, ja, auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Und ja, es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich sehr müde war.
Und sehr laut hast du geschnarcht. Alter, die Leute haben sich schon alle umgedreht im Kino.
Und ich eventuell ein, zwei Mal eingeschlafen.
Und ich immer so, Alter, schnarch leiser. Was? Wieso denn? Was?
Und tatsächlich angefangen habe, im Kino zu schnarchen. Was ein bisschen den Unmut von den Sitznachbarn vielleicht. Ich hätte auch das Gefühl, dass die links von uns schon sich, die waren schon abgefuckt,
ja?
Dass wir nur uns da hinsetzen.
Die hat das hier,
doch,
hab ich nicht so
die hat schon geguckt auf meine Nachos, so nach dem Motto, oh, nicht da so einer, der Nachos.
Nachos, genau.
So, dann waren die Sitze, wir saßen in dieser Savoy-Reihe mit den nervigen Sitzen.
Warum?
Er hat gebucht.
Ich habe gebucht, ich habe nicht drüber
nachgedacht. Okay. Und ich kann auf diesen Sitz nicht sitzen. Ich finde keine Position.
Du hast jetzt keinen Festschalter.
Du hast keinen
Festschalter, ja.
Du bist
die ganze Zeit, ne?
Du kannst nicht irgendwie, entweder du liegst so, dann drückt mir das aber auch hier so in die Achilles, weil der Achillesferse, Sehne.
Deine Achillesseele.
Sehne. Die Achillesseele.
Und das ist Etiennes Achillesseele.
Ja, ja, und dann.
Die hat er aber auch schon wirklich sehr breit.
Und dann ist dann echt. Dann klonkt das die ganze Zeit so und macht jedes Mal, wenn ich mich nach vorne gemacht habe, klonk. Und dann so, nee, auch ungemütlich. Klonk. Und dann habe ich überlegt, ich hab ja so manchmal so restless legs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Füße so kribbeln.
Ja.
Und oft ist das auch, wenn es mir zu heiß wird an den Füßen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Schuhe ausziehe, dann gibt's hier Krieg im Kino. Egal.
Kannst auch mit deinem Schuh dann Nachos essen, quasi.
So, dann noch der
Käsesoße. Während du schnarchst.
Also, es war nicht mein stolzester Kinomoment. Und ich muss dazu sagen, ich habe aber auch jetzt nicht damit gerechnet. Ich wusste nichts von dem Film, muss ich dazu sagen, ja. Ich wusste weder in welchem Jahr, ich wusste nicht, was dieses Minus One bedeutet, gar nichts. Ich wusste nur, geiler Godzilla-Film. Und dann habe ich, der letzte war ja der gegen King Kong auf dem Wasser.
Ja, die haben ja nichts mehr damit zu tun.
Nee, aber das war trotzdem der letzte Godzilla-Film. Und da ging es ja eigentlich nonstop ab. So, und bei Godzilla Minus One muss man dazu sagen, Der hat drei große Action-Pieces und dazwischen ist sehr ruhig. Und sehr viel, so, sag ich mal, Charakterbuilding und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum viele den so feiern, dass es mal ein Godzilla ist, der ein bisschen mehr auf die Charaktere und die Situation und so weiter angeht. Jetzt muss ich sagen, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Das fand ich alles ein bisschen langweilig. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach zu müde war und gerade bei diesen ruhigeren Szenen wirklich auch zweimal hart eingeschlafen bin. Und ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee, dass man so ein bisschen aus dieser Ruhe heraus in diese Bedrohungsphasen kommt. Ja, also dass du nicht irgendwie ein Team, ein SWAT-Team hast, was irgendwie spezialisiert ist, um den sondern dass du irgendwie so zwei, so ein Pärchen hast, die da irgendwie strugglen an der Armutsgrenze und irgendwie versuchen, irgendwie das Gesehene zu vergessen und irgendwie ihr Leben da zu gestalten und dann kommt Godzilla und stampft alles platt. So, das fand ich eigentlich von der Idee her ganz gut. Aber es hat mich auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dann irgendwie gedacht habe, so nach jeder Action-Szene wieder eine halbe Stunde sind wir jetzt wieder da in dem kleinen, in dieser kleinen Hütte und er kocht einen Tee und liegt da und irgendwie so. Das war für mich so ein bisschen Achterbahnfahrt, die für mich nicht unbedingt dauernd funktioniert hat. Aber das ist wirklich unter Vorbehalt extremer Müdigkeit. Wenn ich jetzt wirklich noch mal wach wäre und so, dann könnte ich auch ein anderes Statement dazu sagen und sagen, ich finde es eigentlich geil, weil ich das interessant fand und das so geholfen hat. So, zu den Action-Szenen kann ich nur sagen, die fand ich richtig gut, weil die irgendwie mal so, also ich kann es gar nicht genau sagen, die waren irgendwie anders, im Sinne von Godzilla war eher ungelenk, ja, wirkte so ein bisschen fast schon altmodisch.
Die Füße waren schon ein bisschen witzig, so im
Club. Aber auf der anderen Seite hatte der auch eine geile Bedrohung. So, irgendwie habe ich den mehr gefühlt, weil der nicht so, ja, der sah nicht so futuristisch, CGI-mäßig, alien-mäßig aus, sondern du hattest wirklich das Gefühl, okay, der ist jetzt da und der stampft und plättet alles und du hattest so richtig das Gefühl, so, also der ist eine richtig schlimme Bedrohung, ja. Du warst nicht einfach nur so, ja, okay, der hat das Setpiece kaputt gehaut, jetzt freue ich mich aufs nächste Setpiece. Sondern du hast, da gab's dann auch irgendwie, der hat irgendein Gebäude kaputt gemacht und die News-Leute auf Nacht haben auch gesagt, ah, jetzt hat er das schöne Andenken dieser Stadt kaputt gemacht. Und du denkst dir so richtig, ah Mann, dieser Godzilla, der nimmt denen ja wirklich was weg, den Leuten da, ja. Also der macht
vor allem, was sie gerade wieder aufgebaut haben.
Genau, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg so. Und ja, das war so, natürlich diese Geschichte, dass er so ein Kamikaze-Flieger ist, wo ich dann auch drüber nachgedacht habe, ist nicht lustig, aber wenn du als Kamikaze-Flieger überlebst, hast du deinen Job nicht richtig gemacht.
Ja, deswegen kriegt er da so viel
Schuss von allen. Genau, ne, also der kommt zurück und anstatt, dass er bejubelt wird, oh, du hast den Krieg überlebt, in diesem Moment, bist du nicht Kamikaze-Flieger?
Aber er konnte ja nicht, es gibt ja einen Grund dafür, es war ja nicht so, dass er nicht wollte, sondern er hatte technische Probleme.
Ich weiß, aber für meinen Joke umdrehen. So. Es ist halt besser, wenn ich da herausarbeite, dass es lustig ist, wenn ein Kamikaze-Flieger überlebt. Natürlich gibt es eine inhaltliche Begründung dafür. Aber er knabbert ja die ganze Zeit so da dran, dass er auch deswegen so Komplexe hat, ne? Und ja, das war dann natürlich so am Ende alles so ein bisschen, kam jetzt nicht so überraschend, dass der Kamikaze-Flieger, Spoiler, am Ende noch die Welt rettet. Aber das hat mir eigentlich alles gut gefallen. Also jedes Mal, wenn Godzilla da war, fand ich's gut. Ohne Godzilla hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich will in keinster Weise, wie mir das unterstellt wurde, irgendwie diesen Film trashen. Sondern ich sage, es liegt an mir. Ich war sehr müde. Und ich bin mir sicher, dass diese Formel offensichtlich gut funktioniert. Für mich an diesem Tag war es leider ein bisschen langweilig.
Ey, und als ich, als langjähriger Fan, ich habe da absolutes Verständnis für, weil der Film ist mit Godzilla Final Wars, das ist dieser Jubiläumsfilm, den der Typ von Versus gemacht hat, wo alle Monster nochmal auftauchen und sich irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen, ist der längste japanische Godzilla-Film, den es gibt, mit 125 Minuten. Der ist 125 Minuten lang und wie gesagt, auch das, was du sagst, genau das, was du beschrieben hast, ist absolut ungewöhnlich. Es gibt kaum Godzilla-Filme, die sich so stark auf ein so kleines Figurenensemble jemals konzentriert haben. Die Amis machen das. Ja, die konzentrieren sich auf Familie, aber du siehst ja, was die Amis jedes Mal wieder für Schelte kriegen. Ich wollte
gerade sagen, das ist ja ganz was anderes. Die gehen ja in diesem Film, also um mal kurz meine 3 Cent zu sagen, die gehen ja quasi nicht nur den alten Weg, orientieren sich nicht nur am Ursprungs-Godzilla, wann war das, 54?
54, ja.
Der halt sehr noch beeinflusst war unter dem Eindruck der Atombomben und den Krieg und des Krieges und so weiter. Und Godzilla halt noch nicht der witzige, knuffige, gute Supersaurier war, der die anderen Monster besiegt, sondern einfach nur eine dumpfe, unbegreifbare, atomare Bedrohung. Ne? Er war ja quasi das Symbol für die Bombe. So.
Ja.
Und wenn du das nimmst und wie du gerade gesagt hast, du hast halt nicht dieses das klassische riesige Ensemble mit den Wissenschaftlern, die irgendwie alle am Diskutieren sind und mit den 5 Familien, die wollen nach da, die wollen nach Florida und die wollen auf dem Flieger und wer schafft's? So, das hast du nicht. Sondern
ja, und Vater und Tochter sind getrennt.
Ja. Der Vater ist natürlich ein Idiot oder ein Loser, der muss dann die Tochter wieder zurückerobern. Ja. So die Gefühle. Das hast du alle. So, die nehmen alles raus, was eigentlich albern und kitschig und kindisch vielleicht auch ist, nehmen sie alles weg und füllen stattdessen ein waschechtes Drama da rein. Deswegen ist es auch so extrem ruhig. Ich genieße das und ich finde das grundsätzlich eigentlich auch toll, weil du dich dann wirklich mal auf die Figuren einlassen kannst und weil durch diese Dynamik totale Ruhe, totaler Alarm plötzlich, Monster kommt durchs Haus gewatscht, ne? Dann ist die Wirkung natürlich auch viel größer, wenn du diese Dynamik hast und nicht durchgehend immer Action, 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 Action. Also ich muss sagen, mir hat das schon sehr gefallen. Ich fand, war auch nicht so ganz glücklich über diese etwas plumpe Geschichte mit dem Kamikaze-Piloten. Aber irgendwie hat es dann noch funktioniert, weil sie es halt so straight durchgezogen haben, den ganzen Film über. Ich war so nach der Hälfte des Films ziemlich überrascht, dass jemand ging, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass diese Person gehen würde. Oder auch nicht. Aber das fand ich ein bisschen komisch.
Hat sich verdient.
Aber ja, hatten sie sich verdient. Ich fand es insgesamt richtig, richtig schön. Hat mich alles sehr an, falls jemand den Comic kennt, oder ich glaube, da gibt's auch eine Verfilmung von Barfuß in Hiroshima.
Ja, ja.
Das ist ein Comic, hat jemand gezeichnet, ich glaube in den 60ern, der ganz schlimme Sachen als Kind nach der Atombombe in Hiroshima erlebt hat. Familie verloren und dann Wochen, Monate lang da allein durch die Trümmer geirrt. Und ich finde, das spielt da auch.
Ich glaube, auch als Zeichentrickserie oder Film.
Nee, als Film gibt's den, glaube ich. Ja. Mit ganz harten, von 85, mit ganz extremer Explosionssequenz. Und echt, der ist fast so schlimm wie Fireflies. Und ich finde, daran haben sie sich auch ein bisschen orientiert, habe ich so das Gefühl. Denn dieses Buch, Barfuß in Hiroshima, ist quasi so ein bisschen japanisches Kulturgut. Die lesen das in der Schule. Ja, also alle können mit dieser Welt gut leben oder gut umgehen, diese komplett zerstörten Städte und wieder quasi, war ja hier in Hamburg nicht anders, ne, quasi alles wieder neu aufbauen und so. Und dann kommt auch noch, wie ihr schon gesagt habt, plötzlich so ein radioaktives Monster da angebatschelt, dessen Füße, wie gesagt, ein bisschen komisch im Close-Up aussehen.
Ey, ich hab inzwischen mal versucht, eine Erklärung dafür zu finden, warum die Füße so sind, wie sie sind. Weil mir fällt es immer noch auf.
Sieht aus wie...
Es sieht komisch aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das irgendwie genommen haben als Erklärung dafür, warum er im Wasser aufrecht stehen kann. Weißt du, weil man
ich dachte, er wäre so groß, ehrlich gesagt, dass er stehen kann.
Ja, nee, weil man kriegt ja am Ende auch mit, dass sie ihn ja eigentlich versenken wollen.
Ah.
Weißt du, was ich meine? Und er ist trotzdem immer wieder oben. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass die Füße jetzt extra so ein bisschen entenfußmäßig sind oder watschelmäßig, damit sie halt, wenn er aufrecht steht, halt so paddeln kann.
Das fand ich übrigens mit dem
ja.
Die Musik, da habe ich Gänsehaut gekriegt.
Alter,
das
war halt der Money-Shot. Wenn die Kamera durch das Zugfenster geht und dann kommt die Musik und sie fährt so an ihm hoch.
Ist Alter, das ist super. Und das ist wirklich, gibt den Leuten, was sie wollen. Das ist so.
Die Musik, der kann es auch nichts falsch machen. Deswegen wird es ja auch so oft gesampelt in Techno und Hip-Hop und sonst wo, weil es einfach total fett ist. Aber das, was du eben meintest, würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen wollen, weil das fand ich auch eine so angenehme und erfrischende Idee. Seit 80 Jahren haben wir Monster und seit 80 Jahren versucht irgendwer eine Bombe raufzuschmeißen, damit die kaputt gehen. Oder mit Flugzeugen anzugreifen. Oder irgendeine Bombe unterirdisch und dann fällt. Egal, was machen die hier? Die lösen halt das Wasser, die Wasseroberfläche auf mit diesem Gas. Das kennt man auch. Das ist einer der Gründe oder eine der Theorien, was im Bermuda-Dreieck passiert. So, das bricht halt quasi die Dichte auf und dadurch versinkst du ganz schnell. Deswegen sacken riesige Tanker ganz schnell ab. Und das versuchen sie hier mit ihm auch, mit der Hintergedanke, der nicht ganz logisch ist. Er wird dann vom Druck zerdrückt. Und wenn das nicht funktioniert, schicken wir wieder hoch und dann wird er vom Gegendruck zerdrückt. Ich dachte, naja, das ist ein Monster, der kommt aus sonst was. Die kommt aus dem Erdinneren.
Ja gut, aber sie haben ja keine
Basis. Sie haben keine Ahnung, weil sie wissen ja noch nicht mal, dass das der Godzilla ist. In dem Film, deswegen Minus One, ich glaube, das spielt ja gefühlt ein halbes Jahr nach dem Ursprungsfilm.
Naja, vor.
Vor dem Ursprungsfilm, ne?
Ja, also ein paar Jahre, würde ich sagen.
Okay, also das heißt, da gibt's nur Gerüchte von den Dörflern, von den kleinen Inselbewohnern, von den Inselbewohnern, so, ja, das ist Godzilla, Gojira. Aber was das genau ist oder wo der herkommt, was der will und so, das ist ja auch unklar, ne? Der will nur sein Revier verteidigen in unserem Film, ne?
Ja.
Und deswegen kommt er ein paar Mal in Tokio vorbei. also das fand ich so angenehm, weil ich dachte, oh, ein Glück, nicht schon wieder jetzt. Wo kommt die Atombombe, wie kriegen wir die da hin? Und naja, obwohl am Ende fliegt er im Mund, ne?
Ja, aber auch das fand ich, sag ich mal, eine halbwegs gute Methode, Begründung, weil er ja vorher schon geschwächt ist.
Ja, ist richtig.
Sie wussten ja, also zumindest haben sie ja diesen, und das ist halt auch, ey, wo ich auch dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, und ich habe das zum ersten Mal nur als Screener gesehen.
Oh.
Ja, und aber trotzdem, ich habe einen ganz guten Fernseher, das war in Ordnung. Das erste Mal, wenn er seinen Atomic Breath durch Tokio schickt.
Sich erstmal auflädt,
30 ja. Sekunden. Wenn diese Zacken da rauskommen, das fand ich Magic Moment. Ja. Und dann, wenn er halt wirklich dann einmal durch die Stadt bläst.
Und ich meine, das ist dann eine Atombombe, die hochgeht, ne?
Bingo.
So sah es für mich aus. Zweimal sieht man das.
Ja.
Und jedes Mal denke ich, der schießt da hin und dann gibt es eine Atombombe. Ja,
aber das ist halt Power halt, ne? Also das gibt dem Vieh halt nochmal eine zusätzliche Bedrohung. Das, was du sagst, es macht es halt nochmal irgendwie unangenehmer, in der gleichen Stadt sich aufzuhalten wie dieses Vieh. Ja. Und aber ich weiß nicht, wie fandet ihr es? Ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch schon echt mehrfach immer wieder nur hingespult und mir diese Szene angeguckt. Mhm. Der Jaws-Moment.
Das wollte ich gerade sagen. Der Film hat mich halt auch krass an Der Weiße Hai erinnert.
Stimmt. Also, hast du im Kino sogar gesagt. Ich so, ja, stimmt. Was
ist ja eigentlich auch kein Zufall, dass du so Seemänner hast, die irgendwie sagen, so, wir fahren raus und jagen das Monster und.
Da habe ich gedacht, oh, das ist eine gute Idee. Das gefällt mir.
Ey, dass
Jaws vorher, mit Godzilla. Ich so,
dass danach noch jemand vorher drauf gekommen ist. Ja. Das finde ich so gut. Ey, und diese ansteigende Sound, als wäre es irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Track von Hans Zimmers Dunkirk-Soundtrack, der irgendwie am Schneidetisch runtergefallen ist, der dann sich da so über diese ganze Szenerie legt. Und wenn das Vieh dann hinter dem Boot her schwimmt.
Doch durch, oder?
Naja, einmal unter dem Kriegsschiff durch, aber ich fand das halt mit der Mine. Wenn sie die Mine ins Wasser lassen und das Vieh schwimmt hinterher, fand ich großartig.
Und das wollte ich nur noch einmal sagen, weil ein Kumpel von mir hatte ihn auch gesehen, meinte, es ist super. Nur das Wasser sieht doof aus. Und ich so, ja gut. Dann hörte ich 19 Millionen?
15.
15 Millionen.
Hat er gekostet?
Für 15 Millionen sage ich nicht, werde ich nicht einen Satz erwähnen zum Thema CGI-Wasser.
Aber das heißt, die Schauspieler haben selber gezahlt oder was?
Die kriegen alle wahrscheinlich nicht so viel in Japan.
Also der funktioniert, ne? So, das sieht nicht überzeugend aus. Das Wasser sieht eher ein bisschen zu klein aus und dadurch sehen die Schiffe halt auch eher so kleine aus. Das ist egal. Die Inszenierung und die Wirkung, die gewünscht wird, wird erzielt damit, finde ich. Und deswegen ist alles
wunderbar.
Ich bin beeindruckt von 15 Millionen, ganz ehrlich.
Das wusste ich gar nicht, dass der so gut ist.
Weil der sieht schon wertig aus.
Vor allem, ey, es ist halt auch echt beschämend für so viele andere Filme, die halt deutlich mehr gekostet haben. Ne?
The Marvels.
Zum Beispiel.
Sorry. Habe ich nicht gesehen.
Aber hast du noch irgendwas anderes oder habt ihr noch irgendwas anderes
gesehen? Lass mal gucken. Wir haben City of God zusammen geguckt.
City of God haben wir zusammen gesehen, genau. Oh Gott,
ja, haben wir nochmal geguckt.
Mhm.
Ja, was soll man sagen, ne? Geiler Film.
Ja, absolut.
Also immer noch, 5 von 5.
Ja, also natürlich flasht der nicht mehr so wie 2000.
Ja, man hat ihn ja auch schon gesehen, aber diese eine Szene mit dem, wo sie dem einen Gangster sagen, er muss eins der zwei Kinder um.
Ja, die war echt.
Oh, die hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
Ja,
die hatte ich auch vergessen. Ja.
Die war, da habe ich gedacht, so alter Schwede, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass da so eine harte, krasse Szene drin ist. Also da geht es halt darum, dass dieser eine Gangsterboss,
Locke,
der Boss, der mittlerweile da der brutalste Gangführer in dem Favela da ist. Und dann gibt's dann halt noch so, die nennen sie, glaube ich, die Zwerge?
Die Zwerge.
Die Zwerge ist.
Noch weniger gewissen.
Oder die Zwergengang.
Die Zwergengang, was halt im Prinzip noch kleine Kinder sind, die aber halt dadurch, dass sie in diesem Milieu aufwachsen, von klein auf mit Diebstahl, Gewalt und so weiter aufgewachsen sind, das für die völlig normal ist. Und die ziehen einen, die marodieren einfach dadurch diese Favela, klauen, verprügeln, zünden an, machen halt nur Scheiße, aber auf eine schon relativ brutale Art, erschießen auch, also sind auch kleine Mörder. Aber die sind halt den großen Gangstern so manchmal ein Dorn im Auge und irgendwann stellt halt Locke, der Boss, mit seiner Gang die Kids und dann rennen alle weg und zwei bleiben übrig und der eine ist halt, weiß ich nicht, 5 Der andere ist vielleicht 8. Mhm. Und dann stehen die da an der Wand und heulen. Und er sagt halt so, okay, wo wollt ihr hin? Wo soll ich euch hinschießen? In die Hand oder in den Fuß? Und die Kinder heulen, 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 haben Schiss. Das ist so krass gefilmt, weil also das geht richtig an die Substanz, muss ich sagen. Und dann denkst du schon, ist schon schlimm genug, weil dann schießt er den beiden in die Füße.
Dem einen auf jeden Fall.
Ich glaube, beiden schießt er, aber egal. Auf jeden Fall. Und dann fangen die da an zu heulen. Und dann denkst du, oh Gott, ist das alles schlimm? Aber die Szene ist da nicht zu Ende, sondern dann holt er noch so einen anderen aus dieser Zwergengang und sagt so, okay, such dir einen aus, den du jetzt erschießt. Und dann, diese Szene ist halt, ja, die ist halt wirklich krass. Also
ja.
Wirklich hardcore.
Die melken die Szene auch.
Und die geht richtig lang und ist wirklich auch von der Inszenierung her, geht die richtig an die Substanz, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Siehst du jetzt mit anderen Augen als Vater?
Das sowieso.
Das ist absolut Horror. Hey, also wie gesagt, absolute damals Horror. War die schon so, oh ja, schon fies so, aber natürlich irgendwie eher auf der Augenhöhe von jemandem, der vielleicht selbst da steht oder sonst irgendwas. Genau. Aber jetzt halt nochmal als Vater das zu sehen, ist nochmal eine ganz andere Ecke so. Zeigt halt, wie alt der Film halt auch schon wieder ist. Ne? Aber nichts an seiner Wucht oder an seiner Intensität oder an seiner, auch in diese flirrende Atmosphäre, die dieser Film hat.
Ja, der Schnitt, du hast ja auch mehrmals erwähnt, wie schnell der teilweise auch in gewissen Szenen, ne, der hat ja ganz viele Rhythmen, wie der geschnitten ist, und wir haben auch alle gesagt, so, das könnte auch ein Martin Scorsese-Film sein, so teilweise. Ne, du hast ja diese,
wir
haben ja
auf
Deutsch davon geguckt, ne, so mit der Erzählstimme von Xavier Naidoo. Damals war das noch ein anderer Xavier Naidoo. Also, die Musik war damals auch schon scheiße, aber damals hat er noch nicht diesen Ruf gehabt, und der hat von der Stimme her super dazu gepasst, das muss man einfach sagen.
Und
wo das dann so erzählt wird aus der Sicht von Buscapé, und dann auch diese, so, dann kommt, dann die Kamera geht an irgendeinem Bus-Typ, Fahrer oder so vorbei, und dann sagt er, ja, das ist der Stecher.
Manni der Stecher, ja.
Manni der Stecher. Aber seine Geschichte erzählen wir erst später, und dann geht's erstmal weiter. Aber später kommt das halt wirklich nochmal, und das wird so ein richtiges Puzzlestück, und das ist wirklich toll erzählt, und also es macht richtig Bock, weil es irgendwie so verschiedene Erzählstränge hat, verschiedene Seiten beleuchtet und aber alles irgendwie miteinander Sinn gibt. Also es ist schon echt einer, also nicht zu Unrecht immer schon einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch gewesen.
Ja.
Gerade die ersten, man braucht sie eigentlich nur, wenn man jetzt hört, zum Beispiel, der ist interessant geschnitten. Besonders fällt's am Anfang auf.
Ja, klar.
Wir haben so eine Intro-Sequenz geschnitten, wo ein Huhn geschlachtet wird oder geschlachtet werden soll, und dann flüchtet das, und das wird parallel geschnitten mit den jungen Leuten und so. Das hört sich langweilig und banal an, aber wie das geschnitten wird, mit was für einer Energie und wie das für einer Kamera, so völlig frei, sehr dokumentarisch, immer so, ich filme dich jetzt mal so und ich filme mal so, und es stört überhaupt nicht. Es macht es eher total natürlich und glaubwürdig. Schon toll.
Also wer City of God noch nicht kennt,
der steht nicht zu Unrecht in den Top 100 auf.
Ey, den müsst ihr gucken, Leute. Wirklich, ich glaube, den gibt's auf Amazon Prime. Kann man den kaufen, auf jeden Fall.
Weißt du was, den müssen wir mal im Original mit Subs gucken. Was glaubst du?
Habe ich auch schon mal gemacht.
Hast du gemacht?
Aber ja. Ich glaube, im Original habe ich den noch nie gesehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den im Original gesehen habe.
Und direkt hinterher Tropa Delite 1 und 2. Das ist quasi Spin-off.
Ja. Sonst noch irgendwas?
Naja, ich habe halt diesen Leave the World Behind noch geguckt, ne?
Ja.
Mit Julia Roberts.
Ja.
Ich geguckt, der ist Netflix.
Ist das eine Netflix-Produktion?
Ja.
Ach Mann, ey, also der hat viele schöne Ideen, und ich will auch gar nicht sagen, dass das Mysterium, was die ganze Zeit aufgebaut, hast du ihn gesehen?
Mhm.
Dass das Mysterium, was so aufgebaut wird, dass das nicht durchaus fesselnd oder interessiert. Aber irgendwann fällt dir halt auf, dass das irgendwie nach einem gewissen Rhythmus oder vorhersehbaren Konzept irgendwie konstruiert wurde. Irgendwann merkst du, irgendwie fühlt sich das an, als wären das so mehrere Episoden hintereinander, die ursprünglich vielleicht eine Minishow oder eine Miniseries waren. Und jede Episode hat ein ganz klar erkennbares, extremes visuelles Highlight oder Action-Beat. Das heißt, also falls jemand nicht weiß, wovon wir reden, es geht da um Julia Roberts und...
Ja, ich meine, wir haben es letzte Woche besprochen.
Ach so, ihr habt schon besprochen.
Also, die Familie fährt halt in so ein
Urlaubshaus.
Ja, also wirklich so ein sehr edles Airbnb.
Ja, genau.
Und in der gleichen Nacht oder kurz danach steht plötzlich jemand vor der Tür, der Besitzer des Hauses mit seiner Tochter, und sagt, ey, wir würden gerne hier pennen. Ja. Denn es gab einen größeren Stromausfall. Und ich glaube, mehr sollte man noch gar nicht.
Okay, nicht mehr fahren, ich will den noch sehen.
Also Mahershala Ali ist das übrigens. Der natürlich wieder, ich weiß nicht, ich kann mir den, glaube ich, monatelang am Stück angucken.
Hast du True Detective mit ihm gesehen?
Ja, natürlich. Ja, ich wollte nur sagen, den kann man sich mal angucken. Aber er hat diverse Macken und die Kamera hat mich fertig gemacht. Diese völlig willenlose und ziellose und hier machen wir mal so und mal ein bisschen was in der Richtung und dann wieder so und dann ist es hier wieder Arthouse und dann ist es hier wieder Drohne und dann ist es hier plötzlich Reißschwenks und denkst du, was soll denn das? Hat da jemand überhaupt Ahnung, was er da gerade
von wem treibt? Ist denn der? Sam Esmail, der Typ, der Mr. Robot gemacht hat.
Der Mr. Robot-Typ. Ja. Ja. Aber deswegen habe ich dem auch 3 gegeben, weil ich dachte, ich habe den bis zum Ende geguckt, ich war neugierig, ich war da zwar enttäuscht am Ende, aus gewissen Gründen, aber ich.
Aber dich als Friends-Liebhaber wird das, glaube ich, vielleicht nochmal ganz freuen.
Okay. Ich habe Puss in Boots mit meinen Kids geguckt.
1, 2?
Jetzt den letzten.
Also Last Wish.
Ja.
Ja.
Und war echt relativ positiv angetan. Also der bietet echt eine Menge cooler Szenen, kann ich nicht anders sagen. Ich bin ja nicht so der allergrößte animationssprechende Tiere-Fan, aber der hat vor allen Dingen den Kindern unfassbaren Spaß gemacht. Also der hat auch krasse Action-Sequenzen und unfassbar viel Fantasy. Also so wirklich, wo ich manchmal denke, diese Leute von so Animationsfilmen, wo nehmen die ihre kreativen Ideen her? Auch was Kamerafahrten und so weiter. Also die können sich natürlich austoben, ja, weil die keine Regulierungen haben. Aber trotzdem musst du erstmal auf alles kommen, was da so passiert. Einzige Kritikpunkt ist, dass es mir zu viel war teilweise, ja. Also der hat schon eine Taktung und es ist laut und Action und bunt und pam, 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 pam.
Allein der erste Kampf gegen diesen Riesen mit der Glocke da.
Ja, das ist natürlich ein krasser Auftakt, ne? Aber ich merke auch, dass mich das schon auch stresst mittlerweile. Also das ist schon, das habe ich aber auch schon jetzt bei dem letzten Spider-Man-Universe-Ding gemerkt, so geil das alles aussieht und inszeniert ist. Ich fühle mich wirklich erschöpft von der Bildgewalt. Da prasselt so viel auf dich ein. So viele visuelle Gimmicks und
es ist so wie dann Ikea, noch Sprüche. Ikea Samstagnachmittag.
Ja.
So ist das.
Und das ist halt.
Es ist, nur besser gezeichnet.
Du kannst halt objektiv nichts groß aussetzen. Und den Kindern hat es auch Bock gemacht, ja, weil die langweilen sich ja, wenn zwei Leute länger als 2 Sekunden miteinander reden. Mhm. Aber gleichzeitig. Als der Film zu Ende war, das ist so ein bisschen wie wenn einer Heavy-Metal-Musik hört und die dann ausmacht und du denkst so, oh, so ein bisschen. So, danach wollte ich eigentlich nur so Checker Tobi oder so, irgendwie erklär mir was in Ruhe, aber.
Spricht das immer noch Antonio Banderas, die Katze?
Naja. Mhm. Und er war gut synchronisiert. Ich habe ja natürlich nicht Antonio Banderas, aber teilweise auch im Deutschen hatte ich manchmal Probleme, den zu verstehen. Aber er spricht so.
Ja, ich so, verstehe.
Ich fand den aber cool, ich fand auch den Bösewicht hier, diesen Wolf.
Der Wolf war geil.
Den fand ich auch irgendwie geil, der hatte so einen richtig geilen Style.
Wo ist denn da die ganze Zeit eigentlich dann Schreck? Das spielt doch in der Schreckwelt,
oder? Na, er spielt nicht in der Schreckwelt, er spielt vor der Schreckwelt. Daher. Also das ist.
Das haben sie als Lösung angeboten. Ja, er ist noch nicht da.
Er ist noch nicht da.
Okay.
Aber ich habe zum Beispiel auch, das habe ich noch gar nicht eingetragen, aber brauche ich auch nicht, ich habe dann danach noch Shrek 2 geguckt. Mit den Kids und da kommt das erste Mal, dass Puss in Boots auftaucht.
Oh, da habe ich so gelacht, stimmt.
Ey, die Szene mit dem Katzengras
ist ja nicht immer noch hilarious. Und das ist auch echt ein, also Shrek ist immer noch, also die dritte weiß ich gar nicht mehr, aber die ersten zwei sind auch immer noch gut, finde ich. Also der erste hat ja finde ich meiner Meinung nach, so ein bisschen frischen Wind in die Animation, in das Animationsgenre, weil es so Meta und Popkultur noch ein bisschen mehr reingekriegt hat. Und es hieß,
das ist ein hässliches Monster als Hauptdarsteller. Das war damals ein Thema. Guck mal, ja, das müssen nicht
hübsche. Aber für mich war es einfach so dieses Szene, als in Smash Mouth kam, hey now, you're an All-Star. Und du hast gedacht, okay, ey, die vermischen hier Popkultur mit Märchen und alles geht und Eddie Murphy. Und das Gute ist ja, der Esel ist ja auch noch gesprochen von der Original-Synchronstimme von Eddie Murphy, die man auch aus Beverly Hills Cop und so weiter kennt.
Andolf Groninger, oder wie er heißt.
Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben.
Ja, ist gestorben.
Und es funktioniert so gut. Also der ist einfach, der Esel ist immer noch toll. Ja, und kann man wirklich gut machen.
Ich hab den Blick von dem Esel gerade im Kopf. Weil obwohl ich so das dumm. Seit 20 Jahren nicht gesehen habe.
Ja, der Esel ist so dumm und das ist
witzig. Randolph Kronberg heißt er.
Ja. Randolph Kronberg, okay.
Ja gut, dann kommen wir doch mal zu den Filmen, die diese Woche vielleicht empfehlenswert sind oder halt auch eben einfach nur starten.
Got all the holiday swag. Won't wanna have, keep dreaming. Hey, coming in high. Holiday, holiday, I'm about to cop. Everything in it, reason, I'm achieving. Got all the holiday swag. What I wanna have, keep dreaming. My chip stacking, no surprise like gift wrapping. On the rise, I've been mastered. Holiday swag, I'm fantastic. Keep it steady like it's handlebars. Been ready, I can handle ours. Yeah, you know that I'm getting the bag. I am not Santa Claus. Who cares if I'm naughty or nice? I'm popping them tags, don't look at the price. I'm hitting the gas and giving advice. You sitting the last, I'm laughing you twice. Ain't no debate, they hating cause they wanna be. Like me shining like the light that's hanging right there from the tree. Colder than December in the winter. You pretenders, I'm a winner and contender. You just started. This season, my reason, I'm achieving. Got all the holiday swag. What wanna have, keep dreaming.
Ey, was war wieder Annabelle, ne? Schöner Cut. So. Was haben wir? Im Kino haben wir nicht viel. Da haben wir, glaube ich, 3 Starts, die ich mal hier auflisten wollte. Unter anderem einen Film namens Eileen mit Anne Hathaway und Thomasin McKenzie. Die kennt man aus Last Night. Oder ja, genau. Oder Last Night in Soho, da hat sie auch mitgespielt. Hier spielt sie eine Sekretärin in einem jungen Knast und weiß ich nicht, lebt halt so vor sich hin. Und eines Tages kommt halt Anne Hathaway als Psychiaterin in diesen Knast und sie findet sie auf Anhieb interessant und die beiden Frauen lernen sich näher kennen und ja, irgendwann wird's schräg und der Film soll irgendwie wohl mit einem Twist enden. Mehr weiß ich nicht. Er kam bei uns im Forum bei einigen Leuten nicht so gut an, die waren eher enttäuscht. Bei der Presse kam er ein bisschen besser weg. Der Regisseur hat vorher einen Film gemacht namens Lady Macbeth, der eigentlich eine ganz spannende Auseinandersetzung mit dem alten klassischen Shakespeare-Thema war.
Was haben die denn im Forum gesagt, warum der denen nicht gefallen hat?
Also, dass der Twist irgendwie ein bisschen aufgesetzt wird und dass das Drama zwischen den beiden Frauen halt ein bisschen auch zu lang ausgereizt wird. Das habe ich auch hier schon da schon mal gelesen. Also, dass das die Geschichte zwischen Thomasin McKenzie und Anne Hathaway oder Psychiaterin und Sekretärin, dass das ein bisschen lang gestreckt wird und dann kommt irgendwann nochmal so eine Art Thriller-Handlung dazu, die aber sehr abgehackt wirken soll.
Also fangen die an, eine Beziehung zu führen irgendwann?
Kann ich nicht genau sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Okay. Ich war nur interessiert dran, weil, wie gesagt, diesen Lady Macbeth von dem Regisseur mochte ich. Ich finde jetzt halt auch die beiden Hauptdarstellerinnen eigentlich schon ganz cool.
Aber ich verstehe immer noch nicht, worum es da geht.
Eine Beziehung zwischen zwei Frauen.
Also wirklich nur eine Beziehungsgeschichte.
Und wie gesagt, etwas, was wohl halt einen Twist generieren soll. Und das,
ich finde, das ist immer eine komische Aussage zu sagen, da gibt's einen Twist, weil dann denkt man immer sofort an so eine 180-Grad-Wendung, Shyamalan-artig. Aber manchmal, es kann ja einfach nur eine Pointe sein, zum Beispiel.
Kann.
Oder eine kleine pointierte Überraschung.
Vielleicht ist es aber
alles auf den Kopf stellen.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch ein Twist, der es auf den Kopf stellen möchte.
Ich
und find, deswegen,
das klingt gut, was ich bislang gesehen habe.
Spielt so 60er?
Oh, der kommt in die Kinos.
Der kommt in die Kinos, ja. Ja, der spielt 1964.
Da warst du doch schon.
So, dann haben wir einen Film, der ist mal wieder ins Maisfeld verschlägt. Er heißt Kinder des Zorns.
Schon wieder?
Bett im Kornfeld.
Ja, ein Bett im Kornfeld,
wie
ja.
Wie viel ist denn das? Vierte?
Nee, das ist der, glaube ich, insgesamt, das müsste jetzt vielleicht der 13. oder 14. sein.
Okay. Jesus Christ.
Ja, oh Gott. Und der erzählt aber die Vorgeschichte.
Na,
ja,
endlich.
Natürlich,
mal sein.
Bevor alles losging. Also der erste Film damals, basierend auf der Kurzgeschichte von Stephen King, Children of the Corn, war ja mit Linda Hamilton. Die hat in diese, ich? Ja. Die
als
in diese, nee, als junge Frau.
Die übrigens die Hauptrolle in Stranger Things 5 übernehmen wird.
Ja, passt doch. Die kam damals mit ihrem Freund in diese Stadt, ja, die komplett ausgestorben war und wo die Kinder so eine Schreckensherrschaft haben, weil sie dem, der hinter den Reihen wandelt, dienen wollen und halt immer wieder Opfer bringen müssen. Und jetzt wird halt einfach gezeigt, was davor passiert ist. Inszeniert und geschrieben von Kurt Wimmer. Den kennt man unter anderem für Equilibrium, aber halt auch Ultraviolet. Also der hat schon, sag ich mal, ganz gute Sachen gemacht. Der hat aber auch schon echte Graupen gemacht. So.
Equilibrium ist auch grenzwertig, ne, wenn man ehrlich ist.
Ja,
das ist
aber,
cool, aber es ist der, schon, das kannst du auch
schon Guilty Pleasure.
Der verschummelt schon seine Sachen ganz geil.
Ja, ja.
Ja. Ja, und hier der Film, ja, der hat ein paar Härten. Hier die Hauptdarstellerin, die kleine Eden, die halt diese Verrückten oder diese rebellischen Kinder anführt. Und halt auch Bo, ihre Widersacherin. Oder die sich halt irgendwie gegen den Wahnsinn versucht zu stemmen. Die waren ganz gut. Ich finde, der Film sieht auch einigermaßen schick aus, aber ob man den jetzt oder einen der 11 anderen gesehen hat, außerhalb des ersten, weiß ich nicht. Und ich find's auch ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob irgendein Film der 12 Fortsetzungen, ob der jemals diesen, der hinter den Reihen wandelt, oder He Who Walks Behind the Rose, ob der jemals irgendwie verkörpert oder dargestellt worden ist. Hier wird er dargestellt.
Ach so.
Und das fand ich nicht wirklich glücklich.
Nimmt ihm das Mystische
ein bisschen.
Aber welchen dieser, ich habe keinen einzigen davon gesehen und auch das Buch nicht gelesen.
Die ersten beiden oder
welchen
in den 80ern habe ich gesehen.
Sollte man denn da gucken? Gibt's da einen, der gut ist?
Naja, der erste ist ein halbwegs okay, ist halt ein Slasher. Also ich finde die Grundgeschichte finde ich ganz in Ordnung. Ich mag die Grundgeschichte.
Nicht so billig, wie man denkt, für der erste.
Also ich finde den in Ordnung so. Es ist als Stephen King-Verfilmung jetzt auch nicht der allerbeste, aber halt auch nicht der allerschlimmste.
Und sehe ich das richtig? Im Englischen heißt der Children
of the Corn.
Of the Corn, und die haben aus Korn Zorn gemacht.
Kinder des Zorns, ja.
Ja, du kannst auch Korn sagen, und dann versteht es niemand.
Ja, aber du kannst doch nicht einfach einen Reim da draus machen. Du kannst doch nicht sagen, gut, das heißt Korn, wir nennen es Zorn. Was ist denn der Gedanke
85 dahinter? 85 hat man das gedacht.
Naja, einfach die Kinder sind sehr zornig, weil hier geht es darum, dass der Ort, in dem das spielt, dass der halt auf Maisfarmerei, also Maisanbau aufgebaut ist. Das funktioniert aber alles nicht mehr so gut. Der Mais wird nicht mehr so gut wachsen oder wächst nicht mehr so gut wie einstmals. Und jetzt ist halt der Plan, dass sie halt alles niederbrennen und völlig neu irgendwie ihre Ernte aufziehen. Und das wollen sie halt ohne Einverständnis der Kinder machen oder ohne die Kinder zu fragen. Und die Kinder...
Ich verstehe das alles, aber warum heißt der Film nicht Kinder des Korns?
Weil jemand in Anfang der 80er gedacht hat, das verstehen die Leute mehr, dass es um aggressive Kinder geht und nicht um...
Aber die Korn. Amis verstehen es doch auch.
Ja, die Deutschen haben gedacht, das versteht man sonst nicht.
Tja.
Deutsche Verlag. Ich glaube, das Buch hieß ja sogar so auf Deutsch, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht sogar Kinder des Mais hieß. Ich weiß es nicht. Naja. Gut, so. Vielleicht verstehst du den nächsten Titel etwas besser in seinem deutschen Untertitel. Silent Night. Stumme Rache.
Ja, da haben wir, ich meine, wir hätten den Trailer gesehen vor Godzilla und noch ein bisschen gelästert. Weil das ist natürlich der 1 millionste Revenge-Flick. Ob du es jetzt John Wick, Equalizer, Nobody, wie auch immer, Taken. Es ist ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich so Revenge-Flicks immer mochte. Aber mittlerweile bin ich satt, weil die alle gleich sind, wirklich alle gleich. Mhm. Du willst halt einfach dann irgendwie geile Action-Sequenzen sehen. Er ist von John Woo, da kann man natürlich dann nochmal sagen, gut, das will ich dann nochmal sehen, aber wann hat John Woo das letzte Mal was richtig Geiles in der Richtung gemacht, weiß ich nicht, ist ja auch nicht mehr der John Woo aus den 80ern. Es klingt dann so für mich, ohne ihn gesehen zu haben, wie so ein bisschen, wir packen John Woo drauf. Ich mag sogar hier den Kinnaman, aber dann darf der ja in dem Film auch nicht sprechen. Da bin ich auch am Zweifeln, ob das nicht ein Gimmick ist, was die ersten 10 Minuten ganz cool ist und nach einer Dreiviertelstunde ich mir einfach nur denke, so. Und alles, was ich sehe, ich würde es wahrscheinlich mal an einem langweiligen Sonntag, würde ich es mir vielleicht mal so reinziehen, während ich nebenbei Schach spiele. Aber im Leben würde ich dafür nicht ins Kino gehen.
Ja, der Film kommt auch allgemein nicht so wirklich gut weg. Ich kann da leider nicht so objektiv rangehen wie viele andere.
Weil du John Woo liebst.
Weil ich ihn liebe. Also es ist wirklich, ich liebe ihn einfach. Deswegen, also wenn ihr meine Meinung hören wollt, die ist wirklich schwer Fanboy.
Ja,
und
dafür sitzen wir hier.
Sehr geprägt eben von der Leidenschaft, die ich für die Filme von diesem Mann hege. Der Film ist nicht wirklich toll. Also das kann ich, will ich auch jetzt nicht irgendwie, ich will den auch nicht schöner reden, als er ist. Er ist, wie du es gesagt hast, er ist halt einer von echt Zehntausenden. Aber, ja, wenn ich den jetzt messe an John Wick, und vielleicht The Raid, ja, was den Vergleich, den ich auch schon hier und da mitbekommen habe, dann kann der Film nur verlieren. Mhm. Und wenn er halt auch an den Klassikern von, also an den großen Klassikern von John Woo gemessen wird, an Bullet in the Head, an The Killer, an Hardboiled, dann kann der auch nur verlieren. Also der ist auf gar keinen Fall so gut wie diese alten, wie diese ganzen großen Titel in dem Bereich. Aber neben so einem Nobody, neben so einem Kate, neben alles ab Taken 2, neben, Kate? Ja, Kate, neben Sweet Girl, neben, was weiß ich, es gibt so viele mittlerweile, ja, die du halt noch nicht mal alle guckst.
Atomic Blonde,
ja, ja. Und so weiter.
Ich kann es nicht mehr sehen, ich konnte das schon vor 8 Jahren nicht mehr.
Ja, aber da ist der Film auch nicht besser und schlechter als all die anderen, die halt es nie geschafft haben, in die gleichen Sphären aufzusteigen wie ein John Wick. Mhm. So, und ich muss sagen, ich finde das Stummfilm-Gimmick, weil es redet wirklich keiner in diesem Film, keiner. Also auch nicht, also Joel Kinnaman kann ich reden. Ihm wurde der Kehlkopf weggeschossen, nachdem er halt versucht hat, die Leute zu verfolgen, die seinen Sohn umgebracht haben.
Natürlich.
Und naja, das endete halt eben mit diesem zerschossenen Kehlkopf. Und jetzt beschließt er halt ein Jahr später an Weihnachten, weil es an Weihnachten passiert ist, Rache an den Leuten zu nehmen, die dafür verantwortlich sind. Und aber dafür,
die anderen sprechen auch nicht?
Alle, keiner spricht.
Also es ist so wie in dem Alien-Film von neulich.
Ja, genau.
Wo alle nicht mit dir reden und das fällt dir erst nach 20 Minuten auf, dass keiner spricht.
So. Genau.
Okay.
Und das funktioniert schon mal ganz gut. Also auch eine ganze Zeit lang irgendwie erstaunlich
aber
gut.
Aber wie ist denn erklärt, dass die Bösewichter nicht reden?
Es werden gar nicht die Szenen gezeigt. Also Wu macht hier eigentlich das, was der schon teilweise, oder beziehungsweise was er eigentlich schon echt immer gemacht hat. Also die Art und Weise, wie er halt mit dem Publikum spricht, wie er halt Filme inszeniert. Es gibt eine Stummfilmversion von Mission Impossible 2. Und
die kann ja nicht schlechter sein.
Eben. Und ist auch nicht schlechter. Die funktioniert, obwohl keiner da irgendwas erklärt von wegen, hier, du musst den Virus irgendwie finden, weil der und der Virus freigesetzt worden ist und so weiter. Ist vollkommen unnötig. Und Wu hat das schon sehr oft gemacht, dass er halt lieber die Bilder sprechen lässt, als eben
hat ja auch mehr Spaß.
Als eben irgendwelche großen Worte zu schwingen. Ja, da ist Pathos.
Tauben?
Nein. Es gibt keinen Tauben. Dafür gibt's,
glaube ich. Ich denke die ganze Zeit schon nur an Tauben.
Es gibt, glaube ich, einen Papagei.
Flatternde Mäntel und Tauben, das denke ich.
Aber es gibt ja einen Taubstumm.
Es gibt eigentlich nur einen Stummen. Taub ist er nicht.
Weißt du nicht.
Ja, aber langsam gehen die Leuten die Gimmicks aus, ne?
Aber, also nochmal. Ich finde, der Gimmick funktioniert stellenweise echt ganz gut. Und dann aber trotzdem kommt genau das, was du gesagt hast. Dann gucken sie sich zu lange an. Dann ist zu lange irgendwie eine Pause und du fragst dich halt, hey, warum redet eigentlich hier keiner miteinander? Also es hat sowohl Befremdliches wie halt auch Funktionierendes. Ja? Und die Action orientiert sich eher an halt so modernen Actionfilmen, was ich ein bisschen schade fand, weil das sind ja halt Filme, die sich halt alle an Wu orientiert haben. Und jetzt
orientiert er sich wiederum
an. Und er, wie gesagt, versucht, glaube ich, so ein bisschen in diesem Style aufzugreifen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Produzent, dieser Basil, ja, wie heißt der, Basil.
Der Mausdetektiv.
Ivanik. Basil Ivanik ist ein Produzent von John Wick. Der hat jetzt auch gerade diese Continental-Serie gemacht. Und es gibt hier auch so einen Staircase-Kampf, wo halt Joel Kinnaman sich so ein Treppenhaus hochkämpft. Mhm. Das hattest du in Continental auch. Das hast du auch bei Daredevil gehabt. Und ey, es gibt's halt heutzutage alles sehr oft oder sehr häufig. Und ja, es erinnert nicht mehr an Hardboiled. Es ist nicht mehr die gleiche Klasse oder so geil wie Hardboiled. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich viel schlechter als Daredevil oder eben The Continental oder sonst irgendwas. Ja,
aber überleg mal, wie hyped wir alle waren, als Taken 1 rauskam. Einfach nur, weil das eine coole Geschichte war.
Ja, aber der erste war ja auch noch gut.
Ja, das meinte ich. Da war das noch frisch. Alter Mann.
Ja.
Und was, der konnte wohl irgendwas mal früher und dann wird er aktiviert, weil die Tochter entführt wird und dann geht er auf Rachefeldzug. Das war irgendwie ganz cool. Und dann kriegst du das alle 8 Monate, kriegst du noch so ein neues Ding davon und irgendwie,
das
ist echt.
Ey, und das kann ich kann es absolut nachvollziehen. Das Problem ist, der Film hat sehr viel Melodrama, alles konzentriert auf Joel Kinnaman. Das muss man aushalten können.
Das kann der nicht. Ja, vorher.
Ja, muss man aushalten können. Der Film hat, der setzt halt so ein bisschen den Straßenleben-Ansatz aus Hard Target von John Woo ein bisschen fort, dieses New Orleans, dieses Verslammte, da hat er auch so ein bisschen Gesellschaftskritik geübt. Das setzt er jetzt hier halt fort, aber das kann man ihm leider auch ein bisschen reaktionär und auch ein bisschen rassistisch auslegen, weil es halt alles Latinos sind, die halt wirklich fies sind, so. Aber ich sitz dann da und denk mir, ja, okay, klar, kennen wir alles zigtausendfach, es ist alles nicht viel besser als eben diese eher B-Film, Actionfilme, die jetzt auch ins Kino gelangt sind. Aber ich freue mich einfach zu sehr, wenn ich dann halt so gewisse Kameramovements sehe, wenn ich gewisse Schnitte sehe, wenn ich einfach so gewisse
handwerklichen Elemente,
genau, wenn ich halt wirklich
John Woo kennst,
genau, wenn ich halt wirklich das sehe, was er nur kann, also was wirklich nur er kann
oder er sich nur traut
oder genau, und das kommt halt auch dazu. Der Film, der trägt halt sein Herz echt offen auf der Brust. Das ist wirklich so ein Pathos und Melodrama. Das erlauben sich andere amerikanische Filme eigentlich nicht in der Regel. Und dann bin ich halt einfach.
Du freust dich, dass es sowas immer noch mal gibt.
Genau.
Aber du redest von der Inszenierung, nicht von dem Konzept des Films.
Das Konzept des Films, wie gesagt,
ja.
Ich verstehe, warum Wu das machen wollte. Er macht's leider ein bisschen zu lang, zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, schafft er es nicht, diese Szenen zu vermeiden oder zu verhindern, in denen du dich halt fragst, jetzt sag doch was.
Mhm.
Ja.
Aber eine Frage habe ich. Wie alt ist denn Wu mittlerweile?
Der ist jetzt auch 30? Knapp an die 80.
Wie viel?
Der ist knapp an die 80, glaube ich.
So, dann machen wir mal weiter. Habt ihr eigentlich hier, wo wir gerade über 80 sind, habt ihr den Mad Max Trailer gesehen?
Ja.
Ja.
Okay. Den haben wir uns hier vor einiger Tage angeguckt. Ich bin noch vorsichtig, weil ich glaube, das ist wieder ein extremes Color Grading, was er da macht. Und das ist tatsächlich dann, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, dass es tatsächlich eher den Eindruck hat, als wäre es so künstlich. Und ist es vielleicht.
Ich habe mir einmal angeguckt und danach hörte ich, dass alle Welt sich darüber aufregt, dass der so schäbig aussehen würde. Und ich so. Ich dachte, ich habe mich nur gefreut. Ich so, neuer Mad Max im Vibe des letzten Mad Max-Films. Super, freut mich. Aber Civil War hat mich richtig gekriegt.
Okay. Ja, können wir leider heute, glaube ich, nicht gucken.
Nee? Hast du noch nicht angeguckt?
Nee.
Ist geil. Ich finde, das.
Gucken wir gleich das, mal. Vielleicht kriegen wir da noch reingebastelt.
Ja, okay.
So, haben wir noch mal, was machen wir jetzt? Mediathekentipps.
Mediathekentipps?
Was ganz schnell.
Können dir ein paar Thekentipps geben.
Ja, so, was haben wir hier? Heute, nur noch heute. Also wenn ihr jetzt hier das noch schaffen wollt, dann müsst ihr vielleicht die Sendung unterbrechen und später weiter gucken. Auf Tele5 Source Code. Jake Gyllenhaal erwacht in einem Zug im Körper eines anderen Menschen, hat keine Ahnung, was los ist, erfährt aber dann, er hat 8 Minuten Zeit, um zu verhindern, dass eine Bombe in diesem Zug explodiert.
Findest du, dass der Film funktioniert?
Ich fand das schon damals in Ordnung. Ja?
Ja. Du?
Ich erinnere mich nicht mehr, war so ganz okay, war halt so Groundhog Day im Zug.
Genau.
Ich mag solche Zeitgimmick-Geschichten, aber überragend habe ich den auch nicht abgespeichert.
Überragend nicht, aber funktionierend. Für
der geht auch nicht so lang, glaube ich.
Er ist relativ kurzweilig und kurz. Genauso wie Space Truckers, ein Film mit Dennis Hopper als Weltraummüllfahrer, der sich zusammen mit einem Jungspund und einer Frau zusammentut, um ein fieses Imperium zu besiegen, die es auf Killerroboter abgesehen haben.
B-Picture oder was?
Bitte?
Ist das ein B-Picture?
Das ist ein richtig schöner Trash-Film.
Okay. Ich glaube, den habe ich mal gesehen als Jugendlicher.
Das ist so ein Film, an dem sich Guardian of the Galaxy orientiert hat.
Ah!
Der ist aus den 80ern, oder?
Ja, ein bisschen vielleicht später.
Also Anfang 90er?
Ich würde sagen Anfang 90er.
Also wie er da aussieht,
das kommt mir da bekannt
vor. Aber was ist denn Sick of Myself?
Sick of Myself ist ein wirklich fieser Film über eine narzisstische junge Frau, die in einer sehr schlimmen Beziehung lebt. Denn die beiden ergänzen sich nicht wirklich, die beiden unterstützen sich nicht wirklich, die beiden wollen sich eigentlich nur gegenseitig übertrumpfen. Also. Wenn der eine durch seine Kunstausstellung irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt als sie, muss sie eben zu russischen Pillen greifen, um sich zu entstellen, einen gewissen Hautausschlag zu entwickeln.
Das ist ein Film für mich, die gucke ich mir sofort an.
Ja, also ey, wirklich, ist ein fieses Ding. Ist ein fieses Ding. Und im Kern eigentlich auch echt traurig, weil er halt das widerspiegelt, was so vielen Menschen eigentlich heutzutage so ein bisschen, ja, das Leben schwer macht. Nämlich halt auch, ja, das bisschen, das Bedürfnis nach Verständnis, Aufmerksamkeit und irgendwie sich von jemandem verstanden zu fühlen.
Also ist es ein Drama oder ist es eine Groteske?
Beides.
Cool.
Aber ich würde sagen, mehr groteske als.
Das gucke ich mir an.
Ja, wie gesagt, und es ist halt echt auch schon fies, ne? Weil diese Pillen, die sich reinballert, die führen halt zu echt, ich würde schon fast sagen, Mutationen.
Die russischen Mutationspillen und, wieder aus Versehen eingeworfen.
Sie macht's halt wirklich nur aus Fame-Geilheit, ne? Also, das ist halt echt schwer anzuschauen.
Ehrlich.
Ja. Okay. Und dann haben wir noch einen echten Klassiker in der ARD-Mediathek, wie Sick of Myself war auch ARD-Mediathek. Für ein paar Dollar mehr die Fortsetzung von Sergio Leone mit Lee Van Cleef als, Offizier auf der Suche nach den Mördern seiner Frau.
Ist das Klaus?
Ja, das ist Klaus Kinski, ja, als buckliger Killer und Bösewicht vom Dienst. Und ja, sehenswert, jo. Natürlich.
Ja.
Fast musikalisch noch einen Tick geiler als der erste. Ich weiß nicht, über den Inhalt. Ich finde die beide gleichwertig. Es gibt Leute, die sagen, sie finden für ein paar Dollar mehr besser. Ich, keine Ahnung, es hängt tagesform abhängig. Der dritte ist der beste, meiner Ansicht nach auch.
In welchem hat er denn die Metallplatte unterm Poncho?
Im ersten.
Im ersten.
Nee, ist Full of Dollars,
oder?
Nein. Im ersten.
Ich dachte auch,
sie am Ende den Show-Off.
Am Friedhof?
Ist das der erste?
Nein.
Das ist der dritte?
Ja.
Aber da hat er nicht die Metallplatte.
Aber genau, er steht doch irgendwann vor so einem Haufen Leute und die schießen auf ihn und schießen und er bleibt stehen, auf einmal macht's Klönk und dann fällt die Platte runter.
Genau.
Das ist im.
Das ist für so eine Handvoll Dollar.
Drei ist das, was du meinst.
Okay.
Richtig. Aber ja, das ist für eine Handvoll Dollar. Das ist für ein paar Dollar mehr. Das ist die Fortsetzung. Und das, was du meinst, ist The Good, The Bad, The Ugly. Das Finale auf dem Friedhof im Kreis. Da hat aber keiner eine Metallplatte in der Brust.
Ja. Geil, wenn alle vielleicht drei Metallplatte
hätten. Vielleicht zeigt das so nicht. So, komm, jetzt haben wir noch ein bisschen was zum Streamen.
Fein.
Da haben wir zum einen Chicken Run, Dawn of the Nugget. Eine Fortsetzung des Aardman-Films Chicken Run, wo die Hennen, die jetzt eigentlich eine Insel gefunden haben, auf der sie in Freiheit leben, zurück in die Zivilisation kehren, um anderen Hühnern zu helfen.
Oh.
Habe ich noch nicht gesehen.
CGI oder immer noch Knete?
Knete.
Hatten wir neulich darüber gesprochen, dass
die keine Knete mehr haben, ja.
Okay.
Ja. Dann haben wir Finest Kind. Es ist ein Drama mit Tommy Lee Jones unter anderem, mit Jenna Ortega und mit Ben Foster, wo es darum geht, dass das Boot eines Fischers wird beschlagnahmt von der Küstenwache und der Sohn und sein Halbbruder versuchen jetzt halt nun irgendwie aus der Sache rauszukommen und müssen sich damit mit Bostoner und lassen sich deswegen mit Bostoner Gangstern ein. Und die Freundin von dem einen, gespielt von Jenna Ortega, wird da auch noch mit reingezogen. Soll erst ein Drama sein und wird dann irgendwann zum Gangster-Thriller, der aber nicht mehr ganz so gut ist wie das Drama, was sie vorher zeigen.
Okay.
Habe ich vorher noch nie von gehört, aber ich habe gedacht,
vielleicht ist es einer dieser total hochwertigen Filme, die niemand kennt.
Kann gut sein.
Sag mal, auf der Suche bin ich ja ständig. Ich
habe dass Paramount Plus und Disney, glaube ich,
Fusionieren?
Nee, Paramount Plus und Apple.
Ja?
TV fusionieren.
Fände ich jetzt auch nicht die verkehrteste Entscheidung.
Da hätte ich Bock drauf.
Ja. Ja. So, auf Prime Video haben wir noch The Cell von Tarsem Zink.
Der hat mir wirklich gehörig die Schuhe ausgezogen, als ich den damals im Kino gesehen habe. Ich fand ihn so verstörend, ey. Vor allem diese Kindesmisshandlungsszenen da. Da ist er doch in so einem Schrank und sieht sich selber zu, wie er von seiner Mutter mit dem Bügel.
Ja.
So. Ey, ich kam aus dem Kino, ich war so verstört und die Musik ist so fett. Also ich finde den künstlerisch Wahnsinn.
Ja, inhaltlich fand ich ein bisschen unspannend. So.
Die Idee und die Story ist nicht so geil, aber diese Bilder.
Ja, die Bilder.
Wenig, wenn es halt Tarsem war, glaube ich.
Genau, Tarsem, ja.
Der macht halt solche Bilder und da geht es, ich liebe allein schon diese Intro-Sequenz da in Sus Flay da, in diesem Salzsee mit der Wüste.
Der hat auch Before gemacht.
Ne? Before, genau.
Ja. Genau.
Auch
genau.
Ein optisch fantastischer
Film. Mega, also nur dafür sollte man sich das mal angucken,
ja. Finde ich. Und ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, ich habe Lust, mir den mal wieder anzugucken.
Der ist nicht so verkehrt.
Nee, der ist nicht so verkehrt,
ja.
Aber halt vor allem eben aufgrund der Welten, der Bilder, der Sadomaso-Fantasie,
die da drin vorkommen. Alle 30 Sekunden kriegst du fettesten Bilder, wo du genau weißt, da saß jemand 5 Monate drauf, um das genau so auszubauen.
Und Vincent D'Onofrio ist ja, glaube ich, der Bösewicht.
Da hab ich dann auch Respekt vor ihm.
Den sehe ich ja auch immer gerne in seinen verrückten Rollen, so, also mochte ich. Ja, für auch Freunde.
Sie ist gar nicht so nervig.
Nö, nö. Ich meine, die hat ja damals da eine ganz gute Phase gehabt, ne? Also, ich meine, Anaconda, okay, so. Aber Out of Sight, ne? Also, U-Turn.
Das war ihre erste Versuche, ne?
Ja.
Richtig groß zu werden. Ja.
Aber das war schon in Ordnung. So, etwas deutlich ruhigeres, aber ich muss sagen, ich habe mir den habe ich mir gestern angeguckt. Fand ich schon interessant. The Outfit. Hier geht es um eine Schneiderei in Chicago der 40er, 50er Jahre. Geführt von Mark Rylance, den alle nur English nennen. Also, weil er halt Brite ist, aus England hergekommen ist und eine Schneiderei eröffnet hat.
Passt ja.
Aber er hat gleichzeitig halt auch einen toten Briefkasten in seinem Laden. Das heißt, am Tag kommen zig Gangster in seinen Laden rein, schmeißen in diesen Briefkasten Post und irgendwann am Ende des Tages kommt halt der Sohn des Gangsterbosses und noch ein anderer Kollege und holen diese Briefe halt raus. Und eines Tages befindet sich aber ein Brief mit einem Symbol in diesem Briefkasten drin. Und der führt zu jeder Menge Komplikationen, so dass dann halt irgendwann, und das ist halt dann die Ausgangslage, der Sohn des Gangsterbosses angeschossen von seinem Kollegen in die Schneiderei gebracht wird und Mark Rylance soll ihn zusammenflicken. Und daraufhin entspinnt sich das, worum es da alles geht, so, und es gibt eine Menge, und es findet aber alles nur in dieser eben Schneiderei dann letztendlich statt. Also irgendwann bleibt es halt nur in dieser Schneiderei. Mit, wie heißt sie noch?
Louis Deutsch.
Zoe Deutsch, genau. Zoe Deutsch ist noch mit dabei. Dann dieser Junge aus Maze Runner, der spielt den Gangsterboss-Sohn. Und ja, Mike Rylance spielt halt den Schneider.
Ich mag den Untertitel, Verbrechen nach Maß.
Hat hier jemand mitgedacht, weil es ist ja quasi, ne, die schneiden ja Kleidung. Und da muss man ja Maß nehmen. Genau, und deswegen ist es ein ziemlich smarter, doppelbödiger Begriff als Titel.
Ja, aber Mark Rylance betont auch in dem Film mehrfach, dass er kein normaler Schneider ist, sondern ein Maßschneider.
Das ist auch ein gewaltiger Unterschied, finde
ich. Ja.
Warst du schon mal beim Maßschneider?
Ja. Mein Hochzeitsanzug
ist Maßschneider. War das nicht geil?
Ja.
Hast du schon mal ein Maß getrunken?
Nee, ich trinke doch kein Bier.
Sichfach.
Okay, also kann man den durchaus machen.
Ist ein kleiner.
Erinnert so ein bisschen an den Tom Hardy-Film, ne? Wo er in der Bar arbeitet.
Ja, The Drop, ne? Ja, genau. Und ja, es ist ein kleiner, elegant, fein gefilmter, verschachtelter Krimi.
Und so. Es ist relativ neu, ne?
Relativ neu, ja. Also ich mochte den, ich fand den cool.
Oh, cool.
So.
Was ist das da in der Mitte?
Das da in der Mitte ist der vierte Indiana Jones-Film.
Ach nee,
der
lief ja dieses Jahr, ne?
Ja, der lief dieses Jahr im Kino. Und ich weiß gar nicht, haben wir jemals zu dritt schon über diesen Film hier in der Sendung gesprochen?
Ich glaube schon, ja.
Also ich weiß es nicht mehr.
Ja? Müssen wir das jetzt nehmen, ne? Oder? Willst du?
Na, was heißt will ich? Also ich will einfach nur darauf hinweisen, ab dem 15.12. ist er jetzt bei Disney Plus erhältlich.
Also ich finde,
und
ich finde, man sollte sich den mal angucken.
So. Ich werde mir den über die Feiertage nochmal mit meinem Schwiegervater angucken.
Ich würde das nicht sagen, wenn da der dritte Teil stünde, weil das ist, Entschuldigung. Reden wir vom vierten Teil? Das ist doch der fünfte, oder nicht?
Fun Joke.
Ach so. Ach, Entschuldigung, Daniel. Entschuldigung, Daniel. Ja.
Also, der ist nicht gut.
Er ist aber nicht so schlecht. Wie
ja, er ist nicht so schlecht wie der vierte. Aber das ist natürlich auch nicht ein Maßstab, an dem man Indiana-Jones-Filme normalerweise messen will. Ich glaube, ich habe dazu auch schon viel gesagt, aber es ist halt einfach, er ist halt einfach zu alt für diese Rolle. Auch wenn sie das eigentlich versuchen, charmant zu lösen, indem sie das in die Story sozusagen mit reinholen. Was
sie sonst machen mit 18.
Haben sie auch keine Alternative. Aber ja. Es ist ein Film, der eigentlich überhaupt nicht gebraucht wurde. Also für den es eigentlich gar kein, weder hat irgendjemand danach gefragt, so ein bisschen wie die neue Star Wars Trilogie mit Rey, wo man sagt, okay, ihr habt aber schon mitgekriegt, dass die Leute das gar nicht wollen, aber egal, Disney ist Disney und macht einfach, was sie wollen. Und er hat ein paar charmante Szenen und man sieht halt irgendwie, oder wir aus dieser unserer Generation, wir sehen Harrison Ford immer gerne. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich den irgendwie sehe. Ich habe einfach Bock auf Harrison Ford. Aber ich fand, muss sagen, das Ende da mit der Zeitreise und dann im Römischen Reich, nicht Römischen Reich, wo die da.
Bei den alten Griechen.
Bei den alten Griechen und alles, das war mir.
Die
das
Story
war mir alles zu quatschig, muss ich sagen. Ich mag, dass Indiana Jones immer auch so ein bisschen Mystik und Übernatürliches, aber auf eine subtilere Art, aber nicht jetzt.
Mysteriösere.
Mysteriöse Art, aber nicht in dem Ausmaße und. Das hat für mich einfach am Ende nicht funktioniert. Da hätte ich mir was Bodenständigeres gewünscht. Aber hingegen, der Kritikpunkt an Phoebe Waller-Bridge, fand ich okay.
Ich fand die super.
Daran. Also das hat mich überhaupt nicht gestört.
Ist dir mal aufgefallen, dass die ungefähr 70% Energie bei sich rausnimmt? Wenn du die in anderen Filmen oder Serien guckst, die macht so viel mit dem Gesicht, Körpersprache, mit der Stimme. Was soll das denn? Und hier ist sie ultra cool. Und sie spricht mit Sicherheit bestimmt 50% langsamer. Und dadurch wird sie eine komplett andere Person. Ich hätte das niemals erwartet und ich verstehe niemanden, der sie dafür verurteilt, dass sie da irgendwie in diesem Film ist. Null. Das waren wahrscheinlich die gleichen, die auch Fleabag irgendwie doof fanden. So.
Ich fand sie als Sidekick jetzt auch nicht so verkehrt. Vor allem, ich fand es mal ganz charmant. Das war ja kein Love Interest.
Nein, es war einfach nur eine Kollegin, die ein bisschen undurchsichtig ist.
Und sie, ja, und vor allem halt auch eben nicht fehlerfrei. Ne? Also sie ist ja eine Opportunistin hoch 10 so. Ja. Und irgendwie fand ich das mal ganz angenehm, abwechslungsreich.
Ja, vor allem ist jetzt auch Phoebe Waller-Bridge nicht eine, die du schon 1000-mal gesehen hast, wo du schon genervt bist von ihrer Art oder so. Wer kennt Fleabag so, ne? Also ich finde die hat da gut reingepasst und ich mag die auch. Total. Die ist so sympathisch. Total. Und die, ohne die wäre der Film ja deutlich unlustiger und langweiliger
gewesen. Stell dir vor, nur der Junge wäre drin gewesen und nicht sie.
Ja, der Junge, nee, der war da, aber das war auch okay.
Also ich würde sagen, beim ersten Mal gucken im Kino war ich ein bisschen irritiert und konnte das alles nicht so richtig aufnehmen. Hatte aber ein paar Highlights und dann habe ich ihn nochmal zu Hause geguckt nach dem Release und da habe ich gemerkt, dass es kaum Szenen gibt, auf die ich mich freue. Bis auf, seltsamerweise, das Finale in Griechenland, weil ich denke, das war dann so drüber. Ich so, ich habe gemerkt, je näher das kam, ich so, oh, gleich kommt diese Zeit.
Aber das ist so ein bisschen das Problem an dem Film, dass es nicht so richtig geile memorable Moments gibt, die andere Indiana Jones, bei allen anderen Indiana Jones, also außer vielleicht jetzt den vierten, hast du so Momente, auf die dich richtig freust. Ja.
Auch, und die kommen alle 20 Minuten.
Auch zum Beispiel bei Last Crusade. Ich freue mich da jedes Mal, wenn sie am Ende in diesen Tempel kommen. Ja. Oder wenn sie da in dieser Bibliothek sind in Venedig oder so. Oder die Bootsfahrt. Da gibt es so ein paar Szenen, Panzerfall.
Gleich, und du denkst immer, oh, gleich kommt das. Kommt das.
Und das hast du hier leider überhaupt nicht.
Ja.
Und da fehlen mir wirklich so diese Momente, die man, da hätte ich mir mehr Kreativität gewünscht. Ich habe das Gefühl, sie wollen das dann überkompensieren mit dieser Over-the-Top-Endsequenz, aber die hat mich nicht abgeholt. Und dadurch fehlt mir dann einfach was in dem Film.
Ja.
Wenn man die geil findet und das irgendwie super findet, dann ist das vielleicht was anderes, aber.
Ich habe nur einen ganz klaren, definierten Kritikpunkt. Das ist diese Geschichte, dass Mads Mikkelsen am Anfang auf dem Zug steht. Der Zug fährt mit 80 km/h lang und dann kommt plötzlich dieser Balken von irgendeinem Gerüst oder so, kommt dieser Balken angefahren und moscht ihn quasi vom Zug runter. Und ich habe gedacht, oh, das war ein kurzer Auftritt von Mads Mikkelsen. Das hätte ich nicht gedacht, dass die ihn so schnell abschießen. 21, 22, 23, da ist Mads Mikkelsen. Sieht genauso aus wie vor, nix.
What? Aber die Eröffnungssequenz ist noch das Beste am ganzen Film.
Ja, ja, aber die hat auch Macken, finde ich.
Aber da, also ich meine.
Aber da machen sie sich, da versuchen sie zumindest mal was.
Was du halt sagst, ne, ist halt so ein bisschen aber auch immer so das Dilemma, was wir, oder in dem wir stecken, weil wir freuen uns auf Szenen aus diesen alten drei Filmen, weil wir diese alten drei Filme halt schon zigtausendmal gesehen haben. Also du, ich verstehe, was du meinst, und ich gebe dir auch vollkommen recht. Du hast keine vergleichbare Panzerfahrt zum Beispiel aus Indiana Jones da drin. Wenn du verstehst, was ich meine.
Das würde ich nicht unterschreiben, Daniel.
Was denn?
Ich gebe dir Brief und Siegel, dass als du 1990, 89 in die 3 gegangen bist und danach aus dem Kino kommst, da hast du gesagt, Alter, dann passiert das, und dann passiert das und dann passiert das. Und wenn ich gleich ins Kino gehe, dann passiert das am Ende und dann die Flugzeugsequenz und die. Das hast du bei dem Film nicht, ganz egal,
ja,
wie oft du den Film gesehen hast.
Als inzwischen 47-Jährige.
Nein, aber ich wollte sagen, bei diesem Film hättest du damals das gesagt, bei Teil 3. Und hast gesagt, direkt nach dem Kino, da gibt's so viele. Bei dem hast du es nicht, ganz egal, ob die Vergleichswerte ein bisschen unfair sind.
Wie gesagt, ich will euch gar nicht widersprechen. Ihr habt recht, es sind nicht diese Szenen drin enthalten, die ersten drei Filme enthalten. Mhm. Auf gar keinen Fall.
Also so ikonische
Momente. Ich find's halt auch immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich schon in einer gewissen Art und Weise mit diesen Filmen mitgewachsen sind und halt viele Sachen irgendwie uns mit vielen Sachen angefreundet oder akzeptiert haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich diesen Film mit 10 Jahren zum ersten Mal gesehen hätte, ob ich das wirklich scheiße gefunden hätte.
Das kann ich nicht sagen.
Scheiße, wir reden nur davon,
dass also, Ikonen. Da muss ich verschiedene Sachen dazu sagen.
Oh, ich lese mal ein bisschen Zeit.
Erstens.
Ich möchte nicht widersprechen, ne?
Also, nice, aber erstens. Ist doch scheißegal, was ein 10-Jähriger denkt. Also, keiner guckt hier die Sendung, damit du das Sprachrohr für 10-Jährige bist. Sondern du bist das Sprachrohr für jemand, der Filme liebt, seit er ein Kind ist.
Das ist eine Differenzierung.
So, also, das heißt, es interessiert mich überhaupt nicht, ob das für einen 10-Jährigen passt oder nicht. Diese Diskussion müssen wir nicht führen, wir sind ja hier nicht bei Checker Tobi.
Es geht nicht darum, ob. Also, mir geht's.
Und das Zweite ist, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von Indiana Jones 5, wenn wir das mal fragen?
20 bis 40.
Ja, eben. Also. Einem 10-Jährigen brauchst du ja mit Indiana Jones gar nicht kommen, weil der hat die ersten Filme ja gar nicht gesehen, weil er die noch gar nicht gucken kann. Der hat das gar nicht. Also, da frage ich mich dann eher, an wen soll ich sich richten? Ist ja okay zu sagen, wir wollen Indiana, so wie sie es mit Ghostbusters machen, okay, wir legen es nochmal neu auf für eine junge Generation. Dafür taugt der nicht. Dafür ist zu viel alter Mann so. Also, es ist eher für uns, und für uns ist es aber auch irgendwie nichts. Also, und der Film ist ja auch gefloppt, weil man sich halt fragt, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, nicht Fisch und nicht Fleisch. Für wen ist denn der Film jetzt? So, er ist nicht für die Leute, die in den 80ern Indiana Jones geguckt haben. Er ist aber auch nichts für eine neue Generation.
Aber er will für beide das eigentlich.
Er will für beide sein.
Und er reicht's aber nicht. Sonst hättest du nicht Phoebe und
den Jungen,
nicht drin gehabt.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, gibt's in dem Film noch einiges, was mich trotzdem erreicht. Auch als alter Indiana Jones-Film.
Gibt schöne Momente da drin.
Ganz schön.
Die letzte Szene, aber es gibt auch, und das ist etwas, was ich jetzt nicht vielleicht dann ein bisschen, ich meine, du hast ihn jetzt einmal gesehen?
Ich glaube, ja.
Ja, ich habe den jetzt halt schon 4-mal gesehen, und es gibt tatsächlich auch ein paar echt coole Momente da drin, die vorher schon stattfinden, wo ich gedacht habe, oh ja, ey, das ist halt schade, weil James Mangold meiner Ansicht nach auf genau solche coolen Momente weniger den Fokus legt als ein Steven Spielberg. Dafür halt andere versucht, Dinge hervorzuheben, die ein Spielberg, glaube ich, nie gemacht hätte. So, ja. Und es gibt diese schöne Szene, wenn er noch mal über seinen Sohn auf dem Boot, sie sind irgendwann mal auf diesem Boot, und dann erzählt er noch mal über seine Frau und halt auch über den Sohn. Und wenn man das im Original hört, dann gibt's da so einen ganz kleinen Moment, bei dem Ford so seine Stimme so ein bisschen wegbrechen lässt.
Kriegt der, ja.
Und das fand ich, das ist mir beim.
Und das geht verloren in der Synchro übrigens.
Genau. Mhm. Und das ist mir beim die ersten beiden Mal, als ich den Film gesehen habe, auch gar nicht irgendwie.
Haben wir den auf Deutsch oder auf Englisch
geguckt? Wir haben ihn auf Englisch gesehen. Das ist mir bei den ersten Malen gar nicht so aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mit euch im Kino war. Ja. Und da dachte ich, boah, das fand ich jetzt aber schon irgendwie ein Gänsehautmoment so. Es ist ein ganz kleiner Moment. Mhm. Und ich wette, Steven Spielberg hätte daraus einen deutlich größeren Moment gemacht, so, ja. Und dann hast du halt aber auch das Problem, dass der Film viel zu lang ist. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, der hätte doch nicht
20 Minuten raus.
Und ja, also der muss doch nicht 160 Minuten sein. Das ist, also, und da gebe ich dir vollkommen recht, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Und irgendwie haben sie es versucht, für alle irgendwie machen zu wollen und dann möglichst viel anbieten zu wollen, aber das ist, glaube ich, dann immer der große Knackpunkt. Wenn du es für zu viele Leute, wenn du zu vielen Leuten gefallen willst, wirst du wahrscheinlich zwangsläufig auf die Fresse fallen.
Trotzdem wird der niemals so schmerzen wie neulich, als wir uns Teil 4 nochmal angeguckt hatten für den Podcast.
Das glaube ich auch.
Weißt du, so sehr tut der nicht weh.
Nee.
Bei weitem nicht.
Und ich bin jetzt halt gespannt.
Hier kannst du sagen, oh, das war nicht irgendwie sauber und das hat mich nicht so gekriegt, aber wehtun tut er nicht.
Ein Feiertagsprogrammpunkt ist für mich auf jeden Fall den mit meinem Schwiegervater zu sehen. Der hat den noch nicht gesehen und ich habe da echt ein bisschen Bock drauf.
Cool, ja, dann
so, also so zu Hause. Klar. So zu Hause, er mag die Filme.
Der ist ja auch nicht so, er guckt da auf, denkst du, oh, Flugzeug, weißt du? Genau.
Der mag die Filme, auch die alten Filme sehr gerne und deswegen, ich bin gespannt, was er sagt. Also ich hab echt Lust drauf. Ja.
Cool.
Gut, so. Wir machen einen kurzen Break und melden uns gleich zurück mit ein paar schönen Themen. So, herzlich willkommen zurück. Wir wollen mal ein bisschen frei parlieren über ein paar Themen, die jetzt gerade hier so angeschwommen worden sind. Unter anderem die Golden Globes Nominierung. Habt ihr euch die angeguckt?
Nee, noch nicht. Ich wollte mich überraschen lassen.
Tatsächlich. Ja? Mhm. Frau Hüller ist nominiert.
Oh, das habe ich gesehen.
Sandra Hüller.
Das habe ich gesehen.
Ist das?
Beste Deutsche, vielleicht sogar
die Dame aus Toni Erdmann. Hast du Toni Erdmann gesehen? Nee.
Aber weiß ich, wer sie ist. Okay.
Und jetzt Anatomie eines Falls ist sie für die beste weibliche Hauptrolle nominiert worden. Und
wohlverdienten guten Lauf hat sie gerade, ja.
Und Anatomie und hier dieser neue wie hieß der? Ah, der neue Film von dem ich will jetzt sagen Enter the Void. Under the Skin, Jonathan Glazer.
Jonathan Glazer.
Der KZ-Film, ja. Da spielt sie ja auch die Hauptrolle. Und Und ja, ich meine, ey, Oppenheimer, Barbie, 8 und 9 Nominierungen, glaube ich. Und danach kommen.
Wieso kriegt Barbie denn so viel
Nominierungen? Barbie kriegt.
Ich habe den noch nicht gesehen, muss ich gestehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so
ein Film. Ich überlege dauernd, ob ich den falsch geguckt habe. Weil der mir nicht so gut gefallen hat, aber der so überall gefeiert wird und ich den überhaupt nicht so geil fand.
Ah ja, Barbie, Oppenheimer, ich glaube es ist 9, 8 und Killers of the Flower Moon 7.
Boah, das ist ja eine Unverschämtheit.
Ja, aber ja, also ich sag mal so, die haben ja genug Leute und Personal, um das überall irgendwo anzubringen. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert.
Oppenheimer bei Comedy oder?
Action-Adventure. Nee.
Aber, also zum Beispiel, also beste Hauptdarsteller, Musical-Komödie. Hätte man da nicht irgendwie mit Ryan Gosling rechnen können?
Für Barbie?
Ja.
Ist er gut? Macht er das gut?
Ich finde, er macht das ganz gut.
Witzig?
Ist witzig, schon. Mhm. Aber sie haben tatsächlich hier Timothy Chalamet in Wonka, Matt Damon in Air, Paul Giamatti in Holdovers, Joaquin Phoenix in Beau Is Afraid, Jeffrey White in American Fiction und Nicolas Cage in Dream Scenario. Ja, den haben wir noch nicht gesehen, der kommt erst noch. Aber fand ich jetzt überraschend, dass der ausgerechnet da fehlt.
Mir fällt auf, ich habe R geguckt und ich habe keine einzige Erinnerung mehr an den
Kannst Film. Kannst mal sehen. Ben Affleck?
Ja, ist Ben Affleck. Der ist zum Beispiel auch...
Finde ich nicht so.
Ist nominiert als beste Komödie.
Er,
ja. Zusammen als mit Barbie.
Beste Komödie des ganzen Jahres.
Ja.
Ich meine, das ist ein netter Film, aber das ist doch nicht hier so. Naja. Hier ist der Olymp, bitte. Ich meine, Eddie kann sich noch nicht mehr erinnern, was da so passiert ist.
Soll jetzt nicht zu viel bedeuten.
Nein. Ich finde schon, wenn es dich beeindruckt hätte.
Hallo
Stefan. Wenn es dich beeindruckt hätte, wüsstest du jetzt zumindest noch drei Ecken.
Oh, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Sie haben Ryan Gosling als bester Nebendarsteller nominiert für Barbie.
Hm.
Okay. Das ist natürlich dann auch eine Option.
Und noch irgendwelche.
Wer moderiert die?
Steht, glaube ich, noch nicht fest. Also habe ich jetzt.
Oh, da bin ich neugierig.
Ja.
Aber letztes Mal hat Kimmel gemacht. Aber es war.
Nee, Jimmy Kimmel hat die Oscars gemacht.
Und wer hat die Globes letztes Mal gemacht?
Waren die letztes Jahr überhaupt? Gab es die? Die hatten noch diesen. Ach, ey, keine Ahnung. Ja, ansonsten, also vor allem filmtechnisch, echt sehr erwartbar, was da die großen Titel und Namen angehen. Bester Auftritt in einem Stand-Up-Comedy-Programm oder TV?
Oh.
Ricky Gervais für Armageddon.
Der kommt doch erst noch.
Trevor Noah für Where Was I? Chris Rock, Selective Outrage. Amy Schumer, Emergency Contact. Sarah Silverman, Someone You Love. Wanda Sykes, I'm an Entertainer.
Hm, hab ich alle nicht gesehen, glaube ich.
Ich habe nur das Selective Outrage gesehen, wenn ich jetzt. Das Armageddon ist noch nicht draußen?
Ich glaube, das kommt.
Ist das nicht richtig alt schon? Das
ist das letzte. Also es kommt doch jetzt im Dezember kommt Neues. Ich meine, das ist Armageddon. Aber vielleicht verwechsel ich es auch.
Wir haben ja Mitte Dezember.
Nee, Ende Dezember. Jetzt im 20., 24. kommt das neue Ricky Gervais. Aber ja, ist ein bisschen eine willkürliche Mischung. Aber frage ich mich auch wieder, die Kriterien sind.
Ist es witzig und gut und smart im Zweifel?
Ja, aber ich habe einige Stand-Ups geguckt, die da alle nicht genannt wurden. Also Amy Schumer weiß ich jetzt nicht, so viel lustiger ist als das letzte Bill Burr oder Tom Segura Special. Also ist alles so ein bisschen.
Ja, vielleicht wollten sie.
Die zockt sich auch ganz gut ihre Gags zusammen, ne?
Ja, wird dir vorgeworfen.
Ja, guck dir mal die Vergleichsvideos an. Ja. Das ist schon ein bisschen.
Hm.
Naja. Habe ich keine.
Es kommt jetzt übrigens ein, weiß nicht, hast du den von dir mitbekommen, Society of the Snow heißt der. Die Schneegesellschaft wird er, glaube ich, hier in Deutschland dann heißen. Das ist der Alive. Also die Geschichte aus Überleben
haben sie nochmal
verfilmt.
Ja, okay.
Und kommt jetzt zu Netflix, glaube ich, jetzt auch über die Feiertage.
Alive, dieser Flugzeugabsturz?
Genau.
War damals einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, ich bin gespannt, was er jetzt neu rausmacht. Der Regisseur.
Als Film oder als Serie?
Als Film.
Okay, ja, das würde mich dann interessieren, was die da anders machen, weil im Grunde genommen macht der ursprüngliche Film ja alles richtig.
Ja, du.
Also auch moralisch, ne? Vielleicht das ist ja die große Frage in der zweiten Hälfte.
Vielleicht haben sie jetzt einen neuen Ansatz, vielleicht wollen sie es einfach mit den technischen Mitteln nochmal etwas.
Ich finde, das sieht gut aus. Der Absturz sieht bis heute noch cool aus.
Packender gestalten oder so. Wer ist denn der Regisseur? J.A. Bayona? Oder? Ja. J.A. Bayona, der auch hier 7 Minuten bis Mitternacht gemacht hat und auch den zweiten Jurassic World, glaube ich.
Ist er, aus welchem Land kam
Spanien?
Das Flugzeug?
Ach so, das so.
War das Argentinien?
Das war doch irgendeine Fußballmannschaft, ne?
Ja, ja.
Rugby-Mannschaft.
Rugby?
Uruguay.
Uruguay.
Okay. Uruguay.
Ja, das klar. Genau da oben in den Bergen. Also ich finde die Geschichte unglaublich faszinierend und natürlich immer noch erschreckend. Und ich bin so ein bisschen vorsichtig neugierig, ob das irgendwas addieren kann oder einen neuen Blickwinkel eröffnet für die Geschichte, die ja, wie gesagt, wahr ist. So skurril und seltsam das mal sein mag. Ich glaube, den werde ich mir angucken.
Glaubst du, sie fragen Gervais für die Golden Globes nochmal an?
Nein!
Auch wenn, also selbst wenn er, also gerade.
Er wird es machen, wahrscheinlich. Obwohl, nee, wird er nicht mehr machen. Er hat letztes Mal ja schon so gesagt, dass ihm alles egal ist und so.
Keine Ahnung.
Glaube ich nicht. Ja. Aber es wäre mal wieder an der Zeit für jemanden Krawalliges vorne, finde ich.
Ja, aber die Globes sind ja halt nun mal auch gerade durch ihre Machenschaften im Hintergrund in die Kritik geraten. So, ich weiß nicht, ob die sich dann so ein.
Dann gibst du denen halt noch ein bisschen mehr Alkohol. Die sind doch eher besoffen nach einer Stunde da. Das ist doch das Schöne also bei den Globes.
Die Oscars haben sich wieder für Jimmy Kimmel und damit für die
brave, ordentliche.
Brave,
ja. Wobei ich Kimmel eigentlich schon ganz sympathisch finde. Aber ich kann diesen Gedankengang
komplett verstehen. Ist aber auch so ein bisschen. Hat ja auch letztes Jahr gemacht, ne? Da weißt du, was du kriegst. Ist so.
Nummer sicher.
Ist Nummer sicher, ja.
Ja. Aber sie haben jetzt schon einen ersten kleinen Aufreger wieder gehabt, als sie die Shortlist für die Special Effects bekannt gegeben haben. Soll ich mal vorlesen?
Wegen Oppi?
Ja, wegen Oppenheimer, ja. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Aquaman, Lost Kingdom, verstehe ich gar nicht, warum der da auf drauf ist, der ist noch gar nicht, na egal. Barbie, The Boys in the Boat, sagt mir nichts. The Creator, Dungeons and Dragons, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy 3, Indiana Jones 5.
Warte, nicht so schnell.
Killers of the Flower Moon, The Marvels, Mission Impossible 7, Napoleon, Nyad, das ist so eine Netflix-Produktion, Four Things, Rebel Moon Teil 1, auf Netflix. Dann jetzt hier Society of the Snow.
Den gibt's auch noch nicht, Rebel Moon.
Nee, gibt's auch noch nicht. Spider-Man Across the Spider-Verse, Transformers, Aufstieg der Bestien und Wonka. Das sind die Filme, die jetzt bislang auf der Shortlist betreten.
Warum Shitstorm?
Naja, weil sich Leute fragen, wieso ist Oppenheimer nicht dabei?
Also was hat er denn an, wie viele Special Effects hat er denn?
Naja, das ist ja die Frage. The Killer von David Fincher ist zum Beispiel auch nicht dabei. Und ich habe mir jetzt so ein Video angeguckt.
Ich auch, ja.
Ja, das allein mit dem Motorradhelm, ne? Wo die Kamera hier so vor dem Motorradhelm ist und dann ein 3D-Modell? Also. Ja,
aber hätte ich jetzt, also beide Filme, Oppenheimer und The Killer, wären jetzt auch bei Special Effects nicht direkt bei mir.
Also Oppenheimer, ich muss sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen dann die Quittung dafür, dass man halt die ganze Zeit darauf gepocht hat oder beziehungsweise so oft hervorgehoben hat, dass man ja keine CGI-Effekte im Film hat oder so. Mhm. Und naja, vielleicht ist es für die Academy oder für die Leute, die das auswählen, nach wie vor wichtiger, eine möglichst große Menge an CGI-Effekten zu sehen.
Die Frage ist ja auch, ist diese Kategorie Special Effects oder Visual Effects, ne?
Ja, also VFX heißt es ja
eigentlich. Weil letzten Endes ist das, was er natürlich bei Oppenheimer gemacht hat, diese ganzen Close-Ups mit den Partikeln, die da so rumrauschen, ist ja alles Miniatur, ne? Und dann in Verbindung mit dieser angeblich so gewaltigen Explosion, die nicht nach nichts aussieht, finde ich, aber egal. Da könntest du sagen, das sind halt Special Effects. Und Visual Effects ist halt sowas wie Quantumania, wo du quasi nur
Greenscreen hast. Du willst vielleicht einfach auch den ganzen CGI-Artists einen Preis verleihen.
Ja, und ja, aber die machen ja bei Top Gun und 1917 und The Killer und Oppenheimer machen die ja auch ihre Arbeit. Und die machen sie ja so gut, dass du es ja fast nicht siehst.
Das ist ja das Unfaire, ne? Die besten Effekte sind ja die, die man nicht als solche wahrnimmt.
Der Fluch der guten Tat.
Ja, und das meine ich. Also das ist so, herrscht so ein bisschen dieses Gepanz irgendwie vor, dass Leute halt eher was sehen wollen, was dann gut aussieht, als irgendwie nicht registrieren, wenn etwas halt eben nicht als digitaler Effekt zu erkennen.
Ja, ja. Ich finde das schwierig. Also erstmal habe ich viele davon nicht gesehen. Und die du jetzt aufgezählt hast, wären jetzt nicht bei mir hängen geblieben als wow, was sind denn da für Effekte?
Ich meine,
das ist eine Respektzollung an Godzilla Minus One, weil es sind keine guten Effekte, wenn man sich das Wasser anguckt. Ja? So, aber ich kann das auch nicht verstehen. Aber
dass da Filme dabei sind, die noch gar nicht released sind,
finde ich. Verstehe ich auch.
Aber die Globes sind doch erst in 3 Monaten.
Noch nicht. Nee, das sind die Oscars. Das
war die Oscars.
Wann sind die? Im März.
Ja gut.
10. März 2024.
Ja, aber müssen wir in 2 Monaten nochmal.
Komische Filme zu nominieren, die noch keiner gesehen hat.
Ja, finde ich auch. Also, und die sie, glaube ich, auch selbst noch nicht wirklich haben sehen können, so, ja. Aber man muss ja auch dazu sagen,
und warum ist Avatar nicht nominiert?
Ne, der war ja letztes Jahr.
Ist das schon wieder?
Ich glaube, das ist letztes Jahr gewesen.
Aber dieses Jahr raus?
Ach du Scheiße. Die Zeit rast.
Ja, die Zeit rast. Ja, apropos Zeit rast. Habt ihr Saw X, habt ihr den gesehen, den 10?
Ja.
Hast du gesehen? Was hast du?
Okay.
11. ist schon angekündigt worden.
Melise, ja geil, hab ich Bock drauf.
Ach so, Mel. Da kommt sie, die Folterexpertin. geil.
Aber was soll das? 9? 27? Keine Ahnung. Ah, das ist das Datum.
Das ist das Datum,
27.09.
Ja.
wahrscheinlich. Ja. 22, guck mal, genau. 2024, genau.
Ja,
Mitte 11. Ja, ist ja auch so, mein Guilty Pleasure ist ja auch sowas, brutale Horror, Geschnetzel. Da bin ich auf meine Kosten gekommen. Der ist halt, den brauchen wir nicht drüber reden, ist halt ein Saw-Film. Du guckst den, weil du sehen willst, wie Leute zu Tode gequält werden. Da waren ein paar schöne Apparaturen dabei.
Ja, also ich fand hier die Gehirnnummer, fand schon fies.
Ich fand die, wie heißt die, so eine
diese Drahtsäge.
Ja. Nicht fies.
So witzig, wenn ich das gesehen hätte, würde ich genauso wie ihr wahrscheinlich hier sitzen und darüber schmunzeln. Jetzt hört sich das so an, Alter, die Psychopathen unterhalten sich hier. Boah, schön, mit der Drahtsäge den Kopf abgesehen.
Nee, das ist ja nicht ernst.
Ich weiß ja, das ist genau das gleiche wie, habe ich auch neulich irgendwie jemandem erzählt, die habt ihr nie kennengelernt, Freunde von mir in den 90ern. Ich hatte einen mega Streit mit der, die wollte sich nicht Spiel mir das Lied vom Tod angucken. Ich hab die belabert, immer und immer wieder damit, wie toll dieser Film ist. Und wisst ihr warum? Weil ich ihr erzählt habe, dass da am Anfang ein erwachsener Mann einen kleinen Jungen erschießt. Und sie hat gesagt, nein, so etwas, wer sowas inszeniert und sowas cool findet, und ich so, nee, darum geht's gar nicht. Es geht um die künstlerische Art des Inszenierens und die Idee. Nein, ist egal, weil ihr das geil findet, wenn ein Mann einen kleinen Jungen erschießt, gucke ich mir nicht an.
Aber da ist es ja nicht so. Hier ist es eindeutig so, dass man das guckt, weil man es geil findet, wie jemand umgebracht wird. Aber bei Saw ist es auch so over the top, dass mich das nicht in irgendeiner Form berührt. Ne? Also da finde ich diese City of God-Szene, die geht mir durch Mark und Bein und lässt mich nachts nicht schlafen. Bei Saw, da kann er sich noch 17 Körperteile mit einer Stichsäge absägen. Das ist einfach für mich, da will ich einfach sehen, wie sie es umgesetzt haben. Keine Ahnung, ja, das befriedigt schon irgendwas Krankes, Niedriges.
Würdest du sagen, es ist quasi eine Art Fantasie?
Ich kann es dir nicht sagen, was es ist. Es ist einfach. Warum mag man Splatterfilme? Warum mag man Horrorfilme? Irgendwie.
Weil es etwas ist, was du sonst nie in deinem Leben sehen würdest.
Ja, und weil du irgendwie. Platsch. Du hast die sichere Distanz von der Couch, ne?
Das auch,
mir passiert das nicht. Und für mich ist es aber auch eine Form von Kreativität bei der Saw-Reihe. Ich mag jetzt auch nicht jeden Splatterfilm oder so, ne? Aber bei Saw, da ist immer ja auch dieses Dilemma,
Okay, er würde rauskommen, wenn er sich was ganz Schlimmes selber antut aus dieser Falle, ja? Also, weiß ich nicht, säg dir einen Arm ab und dann bist du frei. Und das ist halt so dieses, genau. Und das hat schon irgendwie so einen Voyeurismus, der da bei mir getriggert wird, keine Ahnung.
Was soll ich sagen? Ich wollte das auch gar nicht hier zu breit treten. Doch, ist mir nur aufgefallen,
dass
das so komisch rüberkommt.
Ja. So, jetzt hier, Oscar-Shortlist, VFX und Saw.
Was hättest du denn gedacht überhaupt? Wer hat denn die besten Special Effects seiner Meinung? Was hat dich denn am meisten beeindruckt davon? Weil wo du im Kino sitzt, ohne drüber nachzudenken, denkst du, wow.
Tatsächlich muss ich da den Indiana Jones Film einmal ins Rennen schmeißen, weil die De-Aging Sequenz am Anfang, das ist schon technisch deutlich von dem, was wir damals mit, weiß ich nicht,
Rogue One
zum Beispiel hatten und so, ist das nochmal ein ganzer Schritt weiter.
Wenn du die Sequenz vor 10 Jahren jemanden gezeigt hättest, der hätte nicht verstanden, wie das möglich ist.
Genau.
Und der würde es nicht anzweifeln, das wollte ich sagen.
Ja.
Weil es sieht tatsächlich sehr gut aus. Ich konnte nicht verstehen, dass die Leute danach gesagt haben, sieht immer noch nicht gut aus. Natürlich ist es nicht perfekt.
Es ist nicht perfekt.
Aber ich weiß, dass, ich glaube, wir saßen nebeneinander, ne? Und wir haben uns angeguckt, wie so, Alter, das sieht aber echt gut aus, ey. Das hätte ich nicht gedacht. Oder vielleicht saßen wir da auch zu.
Ja, also natürlich an den Augen kannst du es mal erkennen, an dem Mund kannst du es mal erkennen. Der Hilfsmittel
ist halt diese Lampe, ne?
Ja.
Die halt ein bisschen ungleichmäßiges Licht
macht. Das ist der Vorteil, es ist hauptsächlich im Dunkeln auch.
Genau, das ist ein Trick. Aber es funktioniert.
Aber zum Beispiel.
Aber Lea steht ja da im beleuchteten Raum und das ist nicht vorteilhaft.
Aber auch die Szene, wenn er sich zum Beispiel durch diesen Zug arbeitet und dann sieht er, wie die Nazis oder irgendwelche Soldaten von vorne kommen und dann schnappt er sich so ein Tablett und setzt sich dann so an den Tisch. Und das ist ja trotzdem hell und dann gehen sie so alle an ihm vorbei. Das hatte diesen tatsächlich alten Harrison Ford-Charme.
Ja, sie haben ja da Eröffnungssequenz ist super. Auf diese alten Rollen zurückgegriffen, ne?
Ja, genau.
Haben alles digitalisiert, was nicht bei 3 auf dem Baum war, aus den alten Teilen, und haben geguckt, was können sie daraus machen.
Und ja, also ich meine, Spider-Man finde ich halt als Gesamtkonzept irgendwie stark. Also das ist halt einfach was Neues.
Ist halt schönes Grafikdesign, ne?
Genau. Creator wäre für mich ein ziemlich guter Kandidat. Weil, ja, aber guck doch mal. Also allein auch mal im Vergleich, wenn du in der gleichen Liste Ant-Man and the Wasp hast, der 250 Millionen Dollar aussieht, 250 Millionen Dollar gekostet hat und aussieht wie irgendwie ein Bildschirmschoner. Ja, aber ist doch so.
Dieses DVD-Zeichen ist immer so, und ja, immer, dass es endlich in die Ecke kommt.
Aber und dann guckst du dir zum Vergleich einen Creator an, der 80 Millionen gekostet hat und eine Welt erzeugt, die deutlich greifbarer ist. So,
weil
da würde ich sowas immer viel eher bewerten und viel positiver hervorheben, als eben, ja, okay, wir sind im Quantenrealm und alles ist bunt.
Ja, also
Quantenrealm.
Ja. Aber hier, Dungeons & Dragons ist mit dabei. Freut mich. Ich glaube nicht, dass er in die nähere Auswahl kommt, aber das bringt uns dann jetzt mal direkt zu dem anderen Thema, über das wir heute mal reden wollten. Warum guckt man sich Fantasy-Filme an? Und was ist überhaupt ein Fantasy-Film?
Das ist nämlich genau das Problem.
Ja, und was ist aus dem Fantasy-Film geworden? Warum gibt es nicht mehr den Fantasy-Film, wie wir ihn vielleicht auf Anhieb verstehen? Wenn uns jemand auf der Straße anspricht und sagt, ey, was ist für dich einer der geilsten Fantasy-Filme aller Zeiten? Was würdet ihr instinktiv sagen? Also als allererstes.
Lady Chatterley.
Ich sag unendliche Geschichte.
Ja, also wenn du Fantasy sagst, würde ich wahrscheinlich auch sowas wie Herr der Ringe sagen.
Ich glaube,
bei Herr der Ringe bin ich zum Beispiel gar nicht. Das ist für mich Ritter und so. Ich weiß, es ist albern. Das ist natürlich Fantasy, wie es Fantasy ja gar nicht sein kann. Aber ich komme da gar nicht hin
beim
Gedanken. Nee, seltsamerweise nicht.
Also für mich, ich weiß nicht. Also wenn jemand sagt, ey, das ist ein Fantasy-Film, dann ist es für mich eher selbstverständlicher, dass das mit Schwertern und Pferden.
Ist Game of Thrones Fantasy?
Ja.
Fühlt es sich an wie Fantasy?
Nein.
Aber das
macht's ja so gut.
Aber das ist halt so das Ding, weil Fantasy ist so ein undefiniertes, großes Genre, weil Star Wars kann auch Fantasy sein.
Absolut.
Ich habe bei meiner Überlegung, weil du ja gefragt hast, wir sollen mal ein paar Fantasy-Filme nennen, habe ich für mich erstmal versucht rauszufiltern, Science Fiction und Fantasy habe ich erstmal getrennt. Weil natürlich ist Science Fiction in den meisten Fällen auch Fantasy, ne, weil Fiction und Fantasy mehr oder weniger das gleiche Wort ist. Aber in meinem Kopf ist Science Fiction immer, also überall, wo ein Raumschiff drin vorkommt, ist dann verbinde ich nicht mehr unbedingt mit Fantasy.
Viel Technik bist du automatisch.
Fantasy ist für mich auch eher was Märchenhafteres.
So. Deswegen hatte ich ja Legende auch
dabei. Genau, ja, und dann auch, auch so, es muss jetzt nicht mittelalterlich sein, ja, aber irgendwie, ja, eine Fantasiewelt, es ist super schwer, weil Fantasiewelt kann ich auch wieder Star Wars attestieren.
Darf ich ein Beispiel nennen?
Ja.
Mir ist noch eingefallen, von Zauberer von Oz.
Ja.
Das ist für mich Fantasy.
Genau.
Aber, könnte man auch aber Musical nennen,
aber man kommt ja nicht weiter, indem man nur einen Titel nennt. Du musst ja irgendwie definieren, was die, was macht es, was macht Oz, was Star Wars nicht macht.
Gut, im Zweifel würde ich sagen, es ist besonders fantasievoll, es ist halt besonders kreativ, es ist besonders weit weg von der von der normalen Welt. Es funktionieren Dinge, man kann Dinge tun, die man in der normalen Welt nicht tun würde. Das
ist alles auch auf Star Wars.
Und ja, deswegen, Star Wars ist ja auch Fantasy. Deswegen war für mich Star Wars immer Fantasy, Star Trek war Science Fiction. So habe ich das früher mal gesehen. Aber ich finde es auch schwer, da eine klare Grenze zu ziehen. Ich würde schon, ich bin, glaube ich, bei dir in Sachen dieser Abgrenzung Sci-Fi und Fantasy. Ich habe, für meinen Begriff brauche ich nicht unbedingt zwangsläufig einen Drachen und einen Ritter, damit ein Film als Fantasy bezeichnet werden könnte. Deswegen hatte ich halt Legende, okay, der spielt da zwar ein bisschen mit rein, aber
genau, ja, Legende. Märchen. Aber, ne? aber okay, nehmen wir nochmal, du hast Legende als
ja, einen weil Film das genannt. Ist nur ein Gefühl. Das ist nur ein Gefühl, was dieser Film vermittelt, der bei mir ankommt. Ich so, das ist Fantasy.
Einhörner, Dämonen Wichtel.
Eichhörner.
Eichhörner.
Ja. Oh, guckt mal, diese Frau links.
Guck mal, noch vor der Zahn-OP.
Noch vor der? Vor der?
Ja.
Oh.
Ich hab,
naja, was heißt OP? Das ist ja das
Fake. Ich habe eine nette Inhaltsangabe gefunden, warte mal.
Ist das Isabella Rossellini?
Nein, das ist
Julia Ormond.
Nein.
Wer ist das?
Das ist die schönste Frau der Welt. Mein Gott. Die aus, spiel mir das, Quatsch. Es war in meiner Amerika.
Nein, das ist nicht Jennifer Connelly. Jennifer Connelly ist bei Labyrinth dabei. Den hast du auch genannt, aber das ist nicht Jennifer Connelly.
Ich bin leise.
Ja.
Aber ich kenne die auf jeden Fall auch.
Wer ist das?
Ah, ich hab's auch nicht.
Guck's nach. Guck du deine Sache nach. Ich guck das
auch nach.
Guck doch einfach nach. Ich wollte nur kurz eine Inhaltsangabe vorlesen, oder beziehungsweise
ein Zitat. Mutti ist das, glaube ich, oder?
Mia Sara.
Nella Muti ist bei Flash Gordon.
Mia Sara?
Okay.
Maya Sarah.
Hör auf.
Wie alle von Scotts Filmen visuell beeindruckend und von einer Liebe zum Detail und zu Effekten geprägt, leidet der Film unter der vorhersehbaren Handlung und einem blassbleibenden Hauptdarsteller in Gestalt von Nachwuchsmime Tom Cruise.
Aber Entschuldigung, damals fand ich die Idee mit den Spiegeln im Finale richtig, richtig toll. Mag ich bis heute eigentlich noch. Weißt du, worauf ich mich anspiele? Was ich meine? Ist das nicht der... Also Tim Curry ist doch der Teufel, ne?
Genau.
Der Dämon.
Ja.
Und der ist in irgendeiner Höhle.
Der Herr der Finsternis. Ach so, mit dem Licht, was dann reinkommt.
Und dann baut Tom Cruise, glaube ich, überall so in jedem Gang halt so Spiegel auf. Und dann am Ende zum Finale gehen die ganzen Lichtstrahlen durch dieses Spiegellabyrinth bis tief unten rein, bis zum Bösewicht. Das fand ich eine schöne Idee damals.
Aber Legende ist für mich, wenn du mich fragst, was verstehe ich unter einem Fantasy-Film, einer der ganz, ganz weit vorne.
Okay, ich dachte, du sagst gerade, verstehst du
überhaupt nicht. Nein.
Genau, das ist.
Aber das ist halt, ne, Einhörner, Zwerge oder Wichtel oder Gnome oder was
weiß ich, Elfen. Alles völlig absurd und weit ab.
Herr der Finsternis, also so ein gehörnter Tim Curry, der. Also
wenn es dann eine sprechende Höhle geben würde, würde mich das auch nicht wundern.
Ja, genau.
Weißt du?
Genau.
Kommst du hin, ist eine Höhle mit dem Mund und sagt irgendwie, guten Tag, schön, dass du da bist. So wie die Schildkröte bei
Unendliche Geschichte.
So, das ist halt eine Welt, wo alles möglich ist. Fantasy.
Aber ist frei von Technik, oder? Also ich meine.
Ja, dann sind wir halt ein bisschen im Sci-Fi-Bereich.
Aber guck mal. Legende. Unendliche Geschichte.
Mhm.
Wizard of Oz.
Das sind meine drei, ja.
Und Labyrinth hast du genannt.
Oder vier, ja.
Ja. Alles Filme, in denen keine wirklich große Technik vorkommt.
Mhm.
Ja. Der Labyrinth wie auch Unendliche Geschichte spielen sowohl im Hier und Jetzt. Und verlassen das Hier und Jetzt.
Mhm.
Zauberer von Oz ist halt ein Film, der aus dem...
Aber
wann war das? 60er?
60er?
Ja.
30er Jahre, Alter.
Ach, das ist nachkoloriert, okay. Ja. Ja. Ja, okay, 30 Jahre.
Nee, nicht nachkoloriert, das ist der erste Farbfilm. Der fängt in Schwarz-Weiß an.
Aber und den haben sie doch nochmal nachkoloriert, oder nicht?
Nein, das ist doch diese berühmte Szene. Am Anfang haben sie in Schwarz-Weiß gedreht. Und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, haben sie drinnen den Raum und sie Schwarz-Weiß angemalt.
weil sie da mit Farbfilm aufgenommen wurden. Und dann sind sie nach draußen gegangen und es ist plötzlich Farbe. Was glaubst du, was das für ein Flash war? Also, was war deine Frage?
Naja, es sind ja schon, also du hast ja schon Filme jetzt vor allem genommen, die eben nicht irgendwie eine Art, ja, in einem modernen Setting irgendwie spielen. Also ich würde jetzt mal zum Vergleich, Eddie hat es auch nicht.
Eddie hat. Was hast du denn? Hast du einen schönen Kontrast dazu?
Ich habe zum Beispiel Highlander genommen.
Mhm, ja.
Highlander ist für mich.
Das ist auch keine Technik in dem Sinne.
Nee, aber er spielt eigentlich mehrfach hier bei uns in der modernen Welt, in der Gegenwart und holt dann halt das Mystische, ja, den Schwertkampf, das Übernatürliche holt er in die Gegenwart rein. Und spielt natürlich zu einem Großteil auch in der Vergangenheit, wo das vielleicht deutlicher oder leichter zu akzeptieren ist in so einem Setting. Aber
finde ich, für ein Fantasy-Film, weil es ist kein Science-Fiction-Film.
Nee.
Es ist ein Fantasy-Action-Film.
Ja, genau. Ja, aber die Action hat halt einen sehr großen, nimmt halt sehr großen, sehr viel Raum ein.
Aber das ist für mich so, würde ich noch reinzählen. Aber ich habe im Zuge meiner Recherche bin ich über Filme gestolpert, wie zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden.
Ja. Wäre das nicht?
Ja, das ist halt da und da habe ich halt überlegt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ey, kannst du mir mal einen geilen Fantasy-Film empfehlen? Und ich würde dem Edward mit den Scherenhänden empfehlen. Du
wärst enttäuscht, glaube ich.
Dann glaube ich nicht, dass ich das treffen würde, was er sich vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also das meine ich halt, weil ich würde dann davon ausgehen, dass diese Person wahrscheinlich irgendwas Märchenhafteres mit Zauberei und Kreaturen und so weiter vorstellt. Mhm. Und natürlich ist das ist halt das Ding. Nicht jeder Film, der eine Fantasie in einer gewissen Weise hat, ist für mich nicht automatisch ein Fantasy-Film.
Das geht ja auch eher um das fantastische
Element. Ja, und da geht es auch um die Gewichtung. Natürlich ist das ausgedacht, aber dann kannst du ja sagen, dass jeder Film, der auf einer Fiktion basiert, ein Fantasy-Film ist. Ja? Aber was ist das Fantastische? Ich meine, ja klar, er hat diese Scherenhände. Und es gibt da dieses Schloss. Aber that's about it. ansonsten ist das eher Desperate Housewives. Also es ist ein Film eher, ne?
Na, aber ich habe zum Beispiel, ich habe Beetlejuice noch in meiner Liste mit drin.
Da ist auch schon wieder viel mehr Fantastisches.
Ja, ich habe ein sehr gutes Beispiel.
Da gibt's Zaubereien, da gibt's Kreaturen, da gibt's. aber da bist du dann schon wieder fast am Horrorgenre.
Ja.
Das ist ja auch eine Groteske, auch so ein bisschen. Genau. Aber ich habe mir ein ganz interessantes Beispiel noch, ist mir gerade eingefallen. Oder auch so ein bisschen, wo man nicht genau weiß, aber ist eigentlich erfüllt dieser Film keine von diesen klassischen Elementen mit verrückte Wesen oder sonst irgendwas oder Ritter oder so. Aber Time Bandits ist schon ein Fantasy-Film.
Hab ich.
Hast du?
Hab ich in meiner Liste drin.
Ach was?
Also ich kann mal meine Liste komplett
vorlesen. Weil das vorlesen. Ist auch schon ein bisschen Sci-Fi. Ein bisschen.
Ja, ich meine, es kommen ja später, kommt ja ein Düsenjäger und ein Panzer und
das
so weiter.
Das fantasievollste Bild hier, glaube ich, von denen, was so ein bisschen eher nach Fantasy aussieht. Aber
Time Bandits, ja, ich meine, der geht in die Geschichte, der hat trotzdem übernatürliche, sage ich mal, Komponenten. Er kämpft ja auch gegen das Böse. Sie sind ja am Ende in diesem, ja, von dieser Spiegelwand eingeschlossenen, von diesem Spiegelwand eingeschlossenen Schloss. Ja? Sie reisen auf diesem Riesen in diesem Schiff.
Hey, das ist eine Geschichte. Ne? Ja. Das ist eine Geschichte.
Also, ey, Time Bandits ist für mich auch, das ist ein Fantasy-Film,
ja.
Der irgendwie es schafft, sich durch alle, sag ich mal, Möglichkeiten, wo ein Fantasy-Film was stattfinden kann, zu spielen. So, ne? In der Vergangenheit natürlich, Gegenwart.
Jetzt habe ich mal eine tricky question. Wir haben gesagt, Star Wars eher Science-Fiction, nicht Fantasy.
Ich sag, das ist auch Fantasy, ja.
Okay. Aber ich würde auch sagen, es ist Fantasy. Es ist ja eigentlich ein Märchen. Wir haben Ritter, wir haben Prinzessinnen, wir haben.
Ich will es nur wissen, weil dann.
Magie.
Weil Willow.
Willow ist für mich ein Fantasy-Film.
Genau. Dann ist aber Star Wars mehr oder weniger auch ein. Und dann frage ich mich, warum du Star Wars nicht nennst. Hm? Magst du Star Wars nicht?
Naja, aber auch keiner von euch hat auch Herr der Ringe genannt. Warum hat keiner von euch Herr der Ringe genannt?
Da bin ich gar nicht drauf gekommen, ehrlich
gesagt. Ja, weil du dann gesagt hättest, weil du mir gesagt hättest, ja, vielleicht so ein paar Sachen, an die nicht jeder denkt.
Das hätte ich zum einen auch gesagt, aber das hast du ja trotzdem gemacht.
Nö.
Was?
Ich habe nur Insider-Tipps.
Vor allem die Zäsur, das war super.
Okay, pass auf. Ich lass mich kurz meine Liste abhaken. Also ja, ich hatte Highlander, ich habe Beetlejuice, ich habe Time Bandits. Für mich absolute.
Okay, das ist alles so eine Zeitfläche.
Genau.
Gibt's da mal was anderes?
Irgendwas
was früher oder?
Krull.
Ja, ja, würde ich auch sagen.
Und Krull spielt im All. Also beziehungsweise.
Wie heißt der mit Harrison Ford? Zardok? Zardok?
Nee, das ist Sean Connery.
Sean Connery?
Sardos.
Ist auch Fantasy eigentlich. Obwohl das Sci-Fi ist, aber.
Ja, ist auch Fantasy, ja.
Aber schon interessant ist, fast alle Filme schon, weil du hast ja eingangs gefragt, was ist eigentlich mit dem Genre los? Und ich komme auch im Zuge meiner Recherche, mich auf das Ergebnis kommen, 80er sehr viel, 90er ein bisschen. Mhm. Heutzutage.
Wird schwer. Wir hatten Herr der Ringe.
Mit Advanced Dungeons and Dragons, jetzt kam wieder mal was raus.
Genau. Und ich habe hier so eine Liste bei Wikipedia gefunden: Liste von Fantasy-Filmen der 2020er Jahre. Ja, und wenn man sich jetzt nur mal das Jahr 2023 anguckt, wir haben ja auch alle zum Beispiel, ich weiß nicht warum, ob bewusst oder unbewusst, keinen Animationsfilm dazu gepackt. Ja. Wir könnten ja mit dem Animationsfilm deutlich schneller irgendwo in einem Fantasyfilm landen. Jetzt gab's diesen, dieses Jahr gab es diesen Nimona zum Beispiel, ja.
Der Shrek.
Shrek, genau. Aber das haben wir auch alle nicht genannt, weil ich halt finde, so. Ja, ein Animationsfilm.
Ist ein eigenes Genre.
Ist schon wieder, ja, es ist zum einen fast schon ein eigenes Genre, aber es bietet ja auch deutlich mehr Möglichkeiten. Ja, und es ist deutlich leichter anzusiedeln.
Wie ich das früher immer auseinandergehalten habe, getrennt habe, so Sci-Fi und irgendwie Fantasy ist mir gerade aufgefallen. Ich schaue mir eine Folge Star Trek an, Next Generation, und ich gucke mir eine Szene an, Luke und Leia und Han und Chewie in der Schrottpresse, ja. Und ich gucke in diese beiden Welten und dann frage ich mich, wer von den beiden geht wann auf Toilette? Da bist du bei Star Trek. Die haben da irgendwo, du weißt, das fühlt sich so an, die haben da irgendwie so eine Sci-Fi-Toilette und das ist alles cool. Bei Star Trek denkst du, was ist das für eine bekloppte Frage? Was stellst du mir eine Frage, ob es da Toiletten gibt?
Bei Star Wars meinst du?
Bei Star Wars, genau. Bei Star Trek bist du in der Sci-Fi- Geschichte, weil das irgendwie glaubwürdiger ist.
Kannst natürlich
und weil du solche Sachen hinterfragen kannst und sagen kannst, ja, klar haben die ein Klo. Bei Star Wars guckst du rauf, denkst du, die brauchen gar kein Klo, das ist Fantasy.
Ja, aber du kannst auch direkt in die Müllpresse machen. Ist auch egal. Ist ja schon eine Kloake.
Und vor allem ist es auch sehr flüssig, ne?
Aber es ist auch schon Fantasy, weil ich meine, dass Luke denkt, dass er diese Müllpresse mit dieser einen Stange da aufhalten kann.
Nee, Hahn ist das mit der
Stange. Oder Hahn. Das ist ja schon auch ein bisschen.
Also.
Bisschen Fantasy.
Ja. Wenn man sich halt einfach die Barbie zählen sie zu Fantasy.
Ja, wie gesagt, also das Genre ist ein fließender Übergang in 10 andere Genres. Ich finde halt, wie gesagt, ich habe auch überlegt, zum Beispiel Army of Darkness. Ist es Fantasy? Ist es Horror-Comedy?
Ja, ne? Ist also.
Verschmilzt, weil es hat auch ganz viele Fantasy.
Ich finde das ja Fantasy.
Ich würde schon fast mehr ins Fantasy-Genre reinpacken.
Fantasy/Horror.
Als Horror, ja. Weil ich meine, er ist ja auch echt lustig, ne? Also, ja,
ist so eine Komödie.
Gruselig ist, an diesem Film nichts, ja. Und dann mit Rittern und, ja, vielleicht der Kettensäge, die es einmal aus der Zukunft in die Vergangenheit geschafft hat, okay. Aber das gibt dem Ganzen höchstens noch so eine nette Fantasy-Komponente. Ja, die ja so einen kleinen realen Anstrich. Hier bei Krull, wie gesagt, da kommt dieses Raumschiff da am Anfang runter, was halt aus dem Berg, er hat dieses Fünf-Klingenschwert so. Liam Neeson taucht noch mal kurz zwischendurch auf. Du hast einen Zyklopen, der da irgendwie mitrennt. So, also da ist irgendwie alles drin. Aber ja, den finde ich halt echt ziemlich geil. Und weil du einen Film genommen hast, den ich auch instinktiv mit Fantasy verbinde, habe ich noch mal kurz geswitcht, weil habe ich mir gedacht, weil ich jetzt gerade eine News dazu gelesen habe, Big Trouble in Little China.
Ja, der ist so drüber, das ist Fantasy, würde ich auch sagen. Ja. Action-Fantasy.
Geht so in die Richtung Highlander auch.
Ja, ne? Ja, also genau. Er spielt hier, er entführt aber in eine mythologische, von Geistern und Magie geprägte Welt. So, hat was Exotisches, hat Monster.
Physik gilt hier nicht mehr.
Harry Potter ist ja quasi dann auch Fantasy.
Ja, ja, natürlich.
Absolut.
Klar. Aber
wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber es stimmt.
Aber Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars sind jetzt für mich so die naheliegendsten großen Titel, die man halt wirklich problemlos.
Indiana Jones.
Ist hier in der Liste auch drin.
Wolltest du auch sagen, ist auch eigentlich, ist das schon Fantasy, ne?
Aber Action da Fantasy. Hat er halt den Vorteil, dass man da irgendwie so was Eigenes geschaffen hat, eben mit Abenteuerfilmen, ne?
Aber der erste Teil würde ich schon, also gerade nur angesichts des Finales finde ich das schon.
HSV-Aufstieg. Fantasy.
Fantasy. Aber das war
Pauli-Aufstieg, Sci-Fi?
Nö, das ist Dokumentation.
Das ist aber auch ungewollt. Ja, gut. So, ja,
3 Uhr.
Big Trouble in Little China. Ja. Wäre jetzt nochmal.
Guter Pick.
Ein typischer Fantasy-Pick. Und du hast jetzt genommen, Eddie, Labyrinth hat er auch genommen. Ja, Jennifer Connelly
bietet sich an.
Muss gegen den fiesen Koboldkönig. Und ich meine, ey, Fantasy, mehr Fantasy geht auch eigentlich gar
nicht. Ist für mich auch, ehrlich gesagt, so wie der Prototyp eines Fantasy-Films.
Ist, welcher ist denn das, wo so ein kleines Tier auf so einem Hund reitet? Ist es
der? Das ist der.
Alles klar. Ja. So niedlich.
Aber noch niedlicher ist der kleine Wurm in der Wand.
In der Wand,
in der
Mauer. Hallo. Und dann meinte so,
hast du Hallo gesagt? Nein, hallo, aber das ist ganz ähnlich.
So niedlich.
Komm doch rein und
genau. Trinken. Willst du nicht auf Themen reinkommen?
Willst du auf Themen reinkommen? Sagt der kleine Wurm in der Wand. Ich liebe diese Szene.
Ja. Das ist ein süßer Film. Also den finde ich auch.
Jim Henson
at its
best. Das ist doch seine Regie, ne? War das nicht seine Regiearbeit sogar, Jim Henson?
Ja, ja.
Kann sein, ja.
Wow.
Und ich war mal in Frankfurt
oder Frank Oz,
Frank Oz ist das, glaube ich.
Ich war mal in Frankfurt im Filmmuseum und da gab es eine Jim Henson-Ausstellung und da hatten sie die alle Originalkostüme und so aus dem Film.
Die Miefen bestimmt.
Und das ist echt, das fand ich richtig geil, das zu sehen. Das war sehr, sehr geil.
Aber wo sehen? Wollen wir uns den Civil War Trailer nochmal angucken?
Gucken wir uns gleich an. Ich würde erst nochmal gerne auf Eddies Picks eingehen.
Achso, da sind noch mehr.
Ja,
nee, ich habe nur einen Film genannt.
Ich dachte.
Eddie hat auch die unendliche Geschichte genommen. Ja, weil, müssen wir mal auch sagen, ne? Also, wir sind in einer Welt.
Inbegriff. Das ist der Inbegriff, finde ich.
Ja.
Da ist ja nichts logisch. Nichts.
Aber es gibt einen Drachen.
Ja, einen Hundedrachen. Mit Fell. Mit Fell. Eigentlich ist das ein Hund, wenn man ganz ehrlich
Schuppen.
Ist.
Mit Schuppen. Aber ja, oh, den muss ich auch mal wieder gucken. Ey.
Super, wenn er ihn da hinter den Ohren krault. Ah.
Den gucken wir, glaube ich, mit meinem Sohn mal jetzt über die Feiertage an.
Ab wie viel ist der? Ab 6?
6, meine ich, ja.
Je nachdem, auf welcher Plattform du guckst. Der hat allerdings...
Also die Nummer mit dem Pferd würde ich mir mal... Würde
der
ich
hat
mir
einige, Neffen auch mit Morg.
Ja, wenn er sich dem Handlanger vom Nichts gegenüberstellt, der da in der Höhle ist.
Also Morlock. Gmorg.
Gmorg?
Gmorg.
So heißt der Werwolf,
ja. Und das Ding ist halt, der hat halt generell eine sehr... düstere, bedrohliche Stimmung, weil dieses Nichts, was das Land vernichtet, das liegt ja wirklich von Anfang bis Ende über dem Film, von der ersten bis zur letzten Szene, ist der schon, und er hat wenig Humor, ist mir aufgefallen.
Mhm. Das ist eher ein Drama fast schon.
Also ist wirklich, heutzutage, wenn es ein Disney-Film wäre, da wären mindestens 20 Comic-Reliefs und Jokes drin.
100%.
Und der Film kommt mehr oder weniger ohne Humor. Also es gibt wirklich, du hast halt am Anfang diesen Steinbeißer und den Typ da, das sind so die einzigen, die so ein bisschen Entspannung bringen.
Vielleicht
und noch das Ehepaar.
Das Ehepaar, genau.
Ja, ja, das ist der einzige Gag.
Aber auch das ist ja auch jetzt nicht so, wo du als Kind dich kaputt lachst. So.
Nee, vor allem, weil du ja weißt, es hängt ja was ab davon, aber dass er da durchkommt.
Heutzutage hätte der halt noch einen kleinen Vogel, der ihm auf der Schulter sitzt und lustige
Sprüche bringt. Kennst du schon den lustigen Witz dazu?
Ja, oder der gegen eine Wand läuft oder sowas.
Ja, aber das ist halt, das hilft total dem Vibe des Films, weil es eigentlich, wie du gesagt hast, die ganze Zeit um diese Bedrohung geht.
Ja, und um Einsamkeit. Und weil
das auch irgendwie, ich konnte das auch als Kind immer verstehen, das Nichts. Das ist so wie das Weltall ohne Sterne und das saugt alles auf und danach ist halt nichts mehr. Und dann ist halt nichts. Ich fand das ziemlich cool. Und der spielt das ziemlich schön aus.
Ja.
So die ganzen Film über, dass es eher so um die Bedrohung geht.
Und dann hast du einen Film genommen, wie gesagt, den hatte ich halt auch instinktiv, Conan der Barbar.
Ah ja. Hm.
Weil... Also,
wo ist da logisch? Was ist, gibt's da Logik?
Ja, ich meine,
ist das logisch? Ist das hier logisch? Das ist eigentlich ein Schenkel.
Schenkel. Das ist die Fantasy in diesem Film.
Schenkelklopfer, Alter.
Guck dir das an, ey. Was ist das für ein Trizeps, Junge?
Ja.
Arnold. Überleg mal, weißt
du? Prime Arnold.
Überleg mal, wie der 5 Jahre davor noch ausgesehen hat. Ja. Wie übertrieben aufgepumpt er war.
Ja.
Das ist ja noch fit.
Da aber du hast hier Riesenschlangen, du hast ein bisschen Magie, du hast Schwertkampf, du hast Gewalt. Fantasy.
Ja, Fantasy.
Barbaren-Fantasy, wenn du so willst. Aber ja, Fantasy. Aber für mich absolut naheliegend. Dann hast du einen Film genommen, bei dem habe ich absolut damit gerechnet, dass du ihn nimmst. Die Braut des Prinzen. Ja.
Ich weiß, ihr findet ihn nicht so geil. Ich liebe den.
Ja, aber ich meine, da gibt's ja diese Riesenratte da auch, glaube ich. Ne? Mhm. Also du hast ja auch so ein bisschen Monster mit drin. Du hast ja die Prinzessin, die gerettet werden muss.
Es ist ja eigentlich ein Märchen.
Es ist ein Märchen.
Ja.
Aber in einer fantasievollen Welt, die auch nicht so wirklich der Realität entspricht. Ja. Ohne Strom, ohne Elektrizität. Das ist
ein Märchenfilm, deshalb finde ich.
Wasser. Ja. Heißt Wasser. Ja. Aber ey, ich kann es absolut nachvollziehen.
Und erkennt ihr sie?
Natürlich.
Ja.
Ist das nicht die Freundin von
Kevin Spacey in House of Cards?
Ist das nicht die Freundin von Forrest Gump?
Ja.
Ja.
Robin Wright. Damals hieß sie noch Wright, bevor sie, da war sie noch nicht Penn.
Damals hieß sie Robin Wright.
Dann wurde sie Robin Wright Penn,
jetzt heißt sie wieder Robin Wright.
Ja, ja. Braut des Prinzen, finde ich absolut nachvollziehbar. Und dann hast du aber nochmal einen Film genommen, wo ich gedacht habe, okay, der Film, ich Ja, der ist mir schon fast eine Spur zu realistisch.
What? Oh.
Ja, fast.
Vollhaber.
Excalibur.
Ach komm, das ist auch purer Sci-Fi.
Es ist die Artussage.
Ich wollte gerade sagen.
Es ja, ist die Artussage.
Das ist doch Fantasy.
Geht doch gar nicht.
Ich wollte sagen, mehr Fantasy geht nicht.
Ich weiß. Und trotzdem mutet dieser Film meiner Ansicht nach immer noch irgendwie so knallhart realistisch an.
Ja, weil er blutig ist. Aber trotzdem hast du da Hexen im Wald und kleine böse Jungen, die Leute an Bäumen aufknüpfen.
Ich war heiß.
Daniel, weißt du das nicht?
Aber der ganze Anstrich des Films, auch wie die Schlachten inszeniert sind oder wie die Schwertkämpfe inszeniert sind. Ich meine, bei Arnold, als Conan, ja, da weißt du, wenn der zuhaut, zerteilt der einen Typ in zwei Hälften.
Hier ist es halt nicht spritzt so. Das Blut auf die silberne Rüstung den ganzen Tag.
Das aber, weiß ich. Aber genau, das ist ja dieser realistische Anspruch, halt, den ich meine.
Zauberer, so damit ist das für mich schon
genau.
Und der Fantasy-Film. Und ich finde, ja, das ist halt so ein bisschen wie Game of Thrones, ne, wo die Fantasy-Elemente etwas subtiler sind und jetzt nicht allgegenwärtig. Aber für mich ist das auch so ein Prototyp. Übrigens auch wieder 80s, ne?
Ja.
Also wir sind, was habe ich gesagt? Labyrinth 80s, Unendliche Geschichte 80s, mhm. Conan 80s, mhm. Excalibur 80s, mhm. Frau des Prinzen 80s.
Mhm. Ja, es wird, es ist schwierig, irgendwie hättest heutzutage mal so einen Film zu finden, der ja wieder so ist wie Dungeons and Dragons.
Aber ich frage mich gerade, Caprona, das vergessene Land.
Ja. Ist für mich ein Abenteuerfilm.
Welcher ist das? Caprona, das vergessene Land?
Weiß ich gar nicht.
Mit
nee, ist es nicht Fantasy? Ist zu viel Saurier? Zu viel Saurier?
Ich würde es schon eher als Abenteuer, weil es geht um eine Expedition. Sie wollen dieses Land ja finden. Natürlich.
Nee, sie finden's
wir wissen ja, wir haben es ja mittlerweile schon eruiert. Du kannst ja an jedes Genre den Begriff Fantasy noch dran klatschen.
Mhm.
Du hast Action-Fantasy, du hast Sci-Fi-Fantasy, du hast Western-Fantasy von mir aus oder keine Ahnung was. So. Und es ist schwieriger zu definieren als zum Beispiel ein Western, meiner Ansicht nach.
Ja. Deshalb stellt euch einfach vor, jemand fragt euch und sagt, hey, ich habe so einen Fantasy-Film gesehen, Herr der Ringe, kennst du? Ja, schon mal gehört. Hast du was in der Richtung, was du mir empfehlen kannst oder so, ne?
Ja.
Und dann überleg, ob dein Pick dem passen würde.
Ja, das stimmt.
Oder ob du nicht sagst, hey, wie wär's mit etwas modernerer Fantasy?
Mhm.
Zum Beispiel. Aber so dieses klassische Ding, was wir, sag ich mal, auch mit Herr der Ringe verbinden, ist Mangelware geworden.
Ja. Ja, stimmt. Schade. Aber es ist ja auch immer, das sind ja immer Phasen, ne? So wie wir irgendwann sagen würden, guck mal, überleg mal, 2010 bis 2020, das war diese Vater-Old-Daddy-Revenge-Phase, wo wir diese
ganze,
das so, genauso blicken wir heute zurück in die 80er und sagen, es ist für Action, Fantasy, Sci-Fi.
Oder als Scott mit Gladiator, sag ich mal, das Sandalen-Genre nochmal belebt
hat. Was ist denn dann plötzlich Fluch der Karibik?
Das ist auch Fantasy.
Und wenn Fluch der Karibik, was
mit welcher Teil? Welcher Teil?
Das ist die Frage. Ist Goonies Fantasy? Hat er so viel hat übernatürliches, fantasievolles? Hat der Monster? Ja,
soll alles realistisch sein.
Aber es ist alles ja eigentlich in unserer Welt.
Schiff und diese Fallen da und so.
Ja, aber also das ist ja nichts.
Fast Abenteuer.
Ja.
Das ist ja kein Geist, der irgendwo
ich stell's ja auch anzieht. Nur zu,
ich will ja, ja, nee, aber ich habe auch überlegt. Wäre Goonies, würde der da für mich reinfallen? Aber
also pass auf. Hätten sie den Oktopus drin gelassen?
Dann
wäre ich verführt, Fantasy zu
könnte machen. Man sagen. Ja. Könnte man vielleicht noch
aber man sieht, es ist teilweise nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach. Oui, oui. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps. Also vielleicht haut mal raus, was vielleicht so eurer Definition von Fantasy entspricht. Und wenn es da einen Geheimtipp gibt, ey, ansonsten hoffen wir, dass ihr uns wohlgesonnen bleibt. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, schöne Feiertage. Aber seid gewiss, wir nehmen nächste Woche noch ein zweifaches oder beziehungsweise ein doppeltes Jahresend-Special auf mit einer bunten Besetzung. Und ich glaube, wir kommen noch einmal am 21. für eine kurze Folge wieder. Ansonsten am Wochenende gibt es ein kleines Item. Und ja, rund um Weihnachten versuchen wir euch so gut es geht zu versorgen. Ja. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Andi.
Gerne.
Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Auch nochmal danke an den Supporters Club. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wicked.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.